Hi Dennis.
Einen wunderschönen guten Tag, Michael.
Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir auch, lieber Dennis, der auch im Internet zu finden ist unter dem Namen Karpfe Diem oder auch Karpfe Noctem. Du hast ja so viele Kanäle, gut, dass ich das nicht durcheinander bringe. Und du bist ja ein Spezialist, wenn ich mir die Frage stelle, was ist denn eigentlich der perfekte oder schlechteste Spielstand in einem Spiel?
Das ist wahr, ja. Sehr zu meinem nervlichen Leidwesen ist das mittlerweile so mein Steckenpferd, ja.
Und ich sehe ja auf den Kanälen, vor allem ist es bei dir auf dem Hauptkanal, bei Karpfe Diem ist es vor allem Pokémon. Du hast jetzt auf Karpfe Noctem, zeigst du das Gleiche in Zelda Ocarina und Metroid Prime. Und ich sehe auch, dein Hauptkanal existiert schon seit 7 Jahren. Du hast vor 2 Jahren mit diesen Spielständen vor allem angefangen. Also mit so, ich glaube, dein erster war, wie sieht der beste Spielstand in Pokémon Gold aus? Wie kommt man dazu, sich diese Herausforderungen zu geben?
Da gibt es ganz viele Punkte, die dann am Ende dazu geführt hat. Also einmal ganz kurz, Karpfe Noctem ist tatsächlich alles, was nicht Pokémon ist, und Karpfe Diem ist mittlerweile quasi einfach nur der Haupt-Pokémon-Kanal. Und das erste Video, das ich gemacht habe mit dem Most Perfect Save State, war, glaube ich, das Pokémon Trading Card Game für den Game Boy. Und wie komme ich dazu? Das ist im Prinzip eine sehr ungesunde Mischung aus mehreren Faktoren, beginnend bei, ich habe bereits als Kind ganz oft Videospielstände neu angefangen, weil ich das Gefühl hatte, ich hätte bis zu dem Punkt, an dem ich da war, nicht gut genug bzw. perfekt genug gespielt. Das ist so ein komischen Spleen, den ich schon immer hatte. Keine Ahnung, ob es jetzt bei Zelda war, dass ich nicht genug Herzteile vor dem nächsten Dungeon gefunden habe oder dass ich im Pokémon das Team nicht gut genug gelevelt habe. Und für mich hatte sich ein frischer Start mit einem neuen Spielstand immer besser angefühlt und auch immer besser, je öfter ich das gemacht habe, weil ich natürlich dadurch immer mehr über die Spiele gelernt habe, weil ich immer wieder dieselben Parts gespielt habe, und da hat sich, glaube ich, einfach mein Perfektionismus, den ich wohl schon seit sehr langer Zeit in mir habe, bemerkbar gemacht, und das war etwas, das habe ich so als gegeben hingenommen. Ich habe mich auch nie gefragt, ob das normal ist, dass ich auf diese Art und Weise Videospiele durchspiele. Aber ja, und eine ganz große Inspiration war tatsächlich, auch wenn der Dude mittlerweile etwas in Verruch geraten ist, der amerikanische YouTube-Kanal The Completionist oder That One Video Gamer, und mit seiner Videoserie The Completionist, der macht oder hat damals im Prinzip etwas Ähnliches gemacht wie ich. Er hat einmal die Woche ein Video hochgeladen zu einem Spiel, das er seiner Ansicht nach completed hat. Und ich fand das immer schon sehr spannend und faszinierend, was man alles in Videospielen machen kann. War aber immer so ein bisschen, ich will nicht sagen salty, aber ich dachte mir immer, ja, okay, du hast jetzt in Pokémon alle Pokémon gefangen, aber das ist ja noch lange nicht, das sind ja noch lange nicht die 100%. Oder, keine Ahnung, ich habe in Final Fantasy alle Sidequests fertig gemacht. Ja, okay, aber du hast ja die Main Character nicht alle auf 99 gelevelt. Das heißt, es war auch so ein Antrieb heraus für mich, das noch perfekter zu machen, als er es gemacht hat. Und ja, dass daraus dann eine Videoserie wurde, war mehr oder weniger ein glücklicher Zufall. Es war gar nicht so geplant, dass ich da in diese Schiene so reinrutsche. Ich habe halt, wie man das als frischer YouTuber nun mal macht, ganz viel Zeug genommen und es an die Wand geschmissen und geguckt, was kleben bleibt. Und das war halt dann diese Videoserie. ja, und jetzt ist das quasi mein Zugpferd, sage ich jetzt einfach mal.
Das war eine sehr faszinierende Origin-Story, die damit angefangen hat. Ich war Perfektionist, ich habe mich nicht dagegen gewehrt, und auf YouTube lasse ich meinen Perfektionismus einfach frei. Finde ich sehr schön. Ich hatte tatsächlich hier ja schon sehr krasse Menschen, unter anderem ja auch Trophy Hunter, und ich finde, du bist ja, glaube ich, noch mal ein Ticken besser, schlimmer, krasser drauf, weil es gibt ja die Leute, die Spiele durchspielen. Dann gibt es Leute, die absolvieren Platin-Trophäen. Aber bei Platin-Trophäe wäre bei dir auch noch nicht Schluss, ne?
Nee, also alles, was das Spiel vorgibt, ist sowieso erstmal nur, das ist der Standard. Also das heißt, Wenn es eine Platin-Trophäe gibt, dann ist das das, was ich auf jeden Fall sowieso machen muss. Der ganze komplizierte Kram dahinter fängt halt danach erst an. Ich musste aber einmal korrigieren, weil ich mich dagegen wehren möchte, in Anführungsstrichen. Das klingt jetzt aggressiver, als ich es meine, aber wenn man das Wort besser verwendet, ich bin der Meinung, dass das, was ich tue, tatsächlich recht wenig mit Skill zu tun hat und recht viel mit ich leide offenkundig an einer autistischen Persönlichkeitsstörung. Das meine ich genauso, wie ich sage, weil alle Pokémon zu fangen, aber die dann noch auf Level X zu trainieren, damit man dann da und da noch irgendwie 200 Mal durch die Pokémon-Liga rennen muss, das erfordert kein Skill, das erfordert in erster Regel die Fähigkeit, Monotonie zu ertragen und ja, eine gewisse Resistenz gegenüber dem Gefühl von Zeitverschwendung zu besitzen. Das ist nichts, was nicht jeder machen könnte. Es tut bloß nicht jeder, weil alle anderen Menschen auf diesem Planeten ihre Zeit für etwas Wertvolleres aufbringen. Und darum wehre ich mich immer so ein bisschen gegen das Besser, weil, wie gesagt, das ist
Ich hatte unterschiedliche Adjektive eingesetzt, ne? Krasser, finalisierter,
absolut.
Wollen wir das Wort finalisierter verwenden, auch wenn das Wort fertig eigentlich nicht steigern kann, aber du spielst Spiele am fertigsten durch. Und bevor wir da aufs Detail eingehen, machen dir Videospiele Spaß? So wie du sie angehst?
Das ist eine gute Frage.
Können wir die schweren Fragen bitte ans Ende zurückschieben?
Alles gut. Ich habe natürlich großen Spaß daran, Videospiele zu spielen, auch immer noch. Auch wenn es meine Arbeit geworden ist, macht mir das immer noch Spaß. Ich empfinde gerade zu Beginn eines Runs immer große Euphorie. Das ist wie bei so einem Puzzle, wo am Anfang ganz viele Teile noch zusammenpassen, weil du findest hier und da, hier kannst du was zusammenstecken, da. Das wird natürlich gegen Ende, wird die Belohnung, die man für seine Arbeit erhält, deutlich langwieriger. Du schaffst die ersten 100% in Anführungsstrichen, schaffst du, aber die restlichen 100%, die das dann zu dem 200% Spielstand machen, dauern halt nochmal dreimal so lange wie das, was du schon gespielt hast. Und dann wird es halt sehr schnell Fahrt. Pokémon ist da ein verdammt gutes Beispiel. Wenn ich, wie gesagt, buchstäblich 200 Mal durch die Pokémon-Liga rennen muss oder stundenlang nach demselben Pokémon suchen muss, weil das tritt nur zu 1% auf und dann trägt es nur zu 5% ein Item, das ich brauche, dass ich auch viel einfacher über ein anderes Spiel kriegen würde. Aber nein, es muss ja da drin sein, weil es geht ja, es muss ja dort gemacht werden. Dann verkauft sich das ehrlich gesagt auch immer ganz gut als Geschichte. Es ist halt immer etwas, was man schön erzählen kann und die Leute ein bisschen Schadenfreude empfinden lassen können. das steht völlig außer Frage, dass ich natürlich auch ein bisschen angetrieben bin, davon am Ende eine krasse Geschichte erzählen zu können. Aber währenddessen fühlt sich das natürlich schon irgendwann doch sehr zermürbend an. Und dann ist es dann auch keine Freude mehr, dann ist es Fließbandarbeit. Und ich denke, jeder, der schon mal in der Industrie gearbeitet hat und am Band gestanden hat, wird verstehen, wie sehr Monotonie einen im Kopf zermürben kann. Und dann wird es ganz schnell ganz, ganz unangenehm. Darum ist es ein sehr, sehr zweischneidiges Schwert. Ich bin sehr, sehr froh, dass ich auf meinem Zweitkanal auch andere Franchises angehe, weil die meisten anderen Spiele natürlich ungleich einfacher zu completen sind als Pokémon. So ein Zelda-Spiel, ja, auch da kann man 150 Stunden Gameplay rausholen, wenn man alles machen will, aber das hat ein absehbares Ende und das ist bei Pokémon, je weiter man in der Generation voranschreitet, nicht gegeben. ja, wieder sehr lange geantwortet auf eine sehr einfache Frage.
Nee, ich lausche gespannt. Ich bin manchmal irgendwie der Mensch, der dann den Basketball oder den Fußball vielleicht noch so ein bisschen antreiben muss oder wieder in eine eigene Richtung schießen muss. Aber ich finde das bei dir sehr angenehm, weil dein Ball, der rollt einfach und rollt und rollt und rollt und man ist wie auf einer Achterbahn. Ich fand das, du hast das sehr schön beschrieben. Eigentlich erzählst du ja, eigentlich bist du jetzt nicht, du bist Perfektionist, aber gleichzeitig erzählst du auch Geschichten über Leidenschaft in dem Sinne, weil du irgendeine Art von Antrieb musst du ja haben, um auch so durch dieses letzte Drittel oder meinetwegen das letzte Zehntel durchzukommen. Und deswegen finde ich das bei dir auch so schön, dass man halt diese Geschichten in so einer Montage eben erlebt und das quasi miterleben kann. Irgendwie dir begeistert zuschaut, gleichzeitig froh ist, dass man nicht mit dir tauschen muss in dem Moment und auch mit dir zusammen mitfiebert, bis du es dann endlich erreichst. Kannst du mir aus dem FF sagen, was ich brauche, um Pokémon Gold komplett durchgespielt zu haben, also am komplettesten?
Ja, fangen wir mit dem einfachsten an, alle 251 Pokémon. Dafür brauchst du Pokémon Silber und im Idealfall eine Pokémon Kristall Edition, auf der das Celebi Event freigeschaltet ist. Das ist in Europa ausschließlich die für die Virtual Console auf dem 3DS. Mhm. Das ist aber noch recht easy. Dann brauchst du logischerweise alle Items. Das Schwierigste, das du in-game erhalten kannst, ist das Glücksei. Das wird von Chanera getragen auf Route 114, glaube ich, mit einer 5% Chance. Da kann man einen Schutztrick anwenden, damit das Chanera häufiger spawnt und dann Raub einsetzen, um es zu klauen. Das Problem, das dann kommt, wenn man das Glücksei erstmal hat, denkt man ist fertig, aber es gibt noch ein ganz besonders tolles Item, das nennt sich die Scope-Linse. Und die kriegt man in Gold und Silber nur über die Geheimgabefunktion und das auch nur zu einem sehr geringen Prozentsatz. Die Geheimgabefunktion ist ein Infrarot-Austausch über den Gameboy mit einer anderen Edition, die auch die Geheimgabe durchführt, und dann schickt man sich gegenseitig Items rüber, auf die man aber keinen Einfluss hat. Also das wird quasi generiert. Und welches Item du bekommen kannst oder welches Item du rausschicken kannst, hängt von deiner ID ab. Es gibt eine persönliche ID, die jeder Spieler hat, sobald er das Spiel einen neuen Spielstand startet. Und deine ID muss auf, ich weiß nicht mehr, auf welche Zahl enden, damit du die Scope-Linse rausschicken kannst an dann die Gold-Edition. Problem ist allerdings, erstens musst du herausfinden, welche ID das sein muss und dann so lange resetten, bis dein Spielstand diese ID hat. Zweitens ist die Durchführung von Geheimgaben auf 5 pro Tag gedeckelt. Das heißt, du kannst nur 5-mal am Tag prüfen und meistens kriegst du Schrott. Wenn du die Scope-Linse dann hast, bist du aber noch nicht fertig, weil dann kommt die Dekoration. Du kannst in deinem Kinderzimmer Pokémon Gold dein Kinderzimmer einrichten mit Dekorationen, mit Glumanda-Puppen, Relaxo-Puppen. Die meisten Spieler werden nur die Glumanda- und Relaxo-Puppe haben, weil das die Mutter, die man in dem Spiel hat, von dem ersparten Geld automatisch kauft. Aber man kann auch Dekorationen über diese Geheimgabefunktion erhalten. Und auch da ist wieder abhängig, welche ID du hast, welche du rausschicken kannst, welche du empfangen kannst. Und es gibt, lass mich nicht lügen, bestimmt noch mal 30 Geheimgabe-Dekorations-Items, die nicht alle selten sind, aber einige davon sind sehr selten. Und wie gesagt, mit dem Cap, dass du nur 5 Geheimgaben am Tag machen kannst und so, bist du in der Theorie quasi so gut wie nicht in der Lage, dieses Spiel nach meinen Standards zu completen. Und dann gibt es noch die Dekorationsgegenstände, die du über Pokémon Stadium freischalten musst, Pokémon in Pokémon Stadium 1 gewinnst, indem du eine Challenge schaffst, dieses Pokémon dann über die Zeitmaschine-Tauschfunktion auf Gold rüberziehst. Und es gibt, glaube ich, noch 2 Dekorationen, die exklusiv für Pokémon Stadium 2 sind, die du auch über die Geheimgabe, aber diesmal mit dem N64 bekommen musst.
WTF.
Und sofern ich nichts vergessen habe, ist das zumindest, was vom Spiel sichtbar erfasst wird, das, was du machen müsstest. Du könntest natürlich dann noch weitergehen und sagen, ich hätte gerne jedes Pokémon in seiner Shiny-Variante, also in der es wie das rote Gyarados. Ich glaube, das wird den Zuhörern am meisten sagen. Es gibt halt von allen 251 Pokémon diese andere Farbvariation. Du könntest theoretisch die noch sammeln. Die werden aber im Pokédex nicht in ihrer anderen Farbe erfasst. Deswegen würde ich da sagen, dass du die nicht brauchst. Und du könntest natürlich auch noch alle Pokémon, die es gibt, bis Level 100 trainieren und perfekte Movesets drauf oder die idealsten Movesets draufpacken und so. Also es ist ein Fass ohne Boden.
Also das auch ich, man ist nie fertig. Also, ne?
Genau. Und das ist nur Generation 2. Also es wird ja mit jeder nachfolgenden Generation wird es ja mehr. Es werden nicht nur mehr Pokémon, es werden auch mehr Items, es wird mehr Quatsch, den man sammeln kann. Es wird mehr externe Hardware und Software notwendig, um die 100% zu erreichen. Also es nimmt schnell, gerade bei Pokémon, völlig absurde Maßstäbe an. Und
Wirst du eines Tages aufgeben oder ist dieser Tag noch sehr, sehr fern?
Dieser Tag ist tatsächlich noch sehr, sehr fern, weil ich, je absurder das wird, desto verbissener werde ich. Also es ist halt so ein bisschen, ich möchte mir von der dämlichen Software nicht sagen lassen, was ich tun kann und was nicht. Und in Generation 5, also mit Schwarz und Weiß für den Nintendo DS, wird es dann komplett absurd, weil ab dann werden alle Shiny-Pokémon auch in ihren Shiny-andersfarbigen Variationen im Pokédex erfasst, inklusive männlich und weiblich, also Geschlechterunterschiede. Selbst wenn keine äußerlichen Geschlechterunterschiede erkannt werden oder existieren, werden die trotzdem als separate Geschlechter im Pokédex gespeichert. Bedeutet, du musst jedes Pokémon in Generation 5 in männlich und weiblich besitzen, in schillernd männlich und weiblich und, also das sind schon vier, in den sechs einprogrammierten verschiedenen Sprachen. Weil der Pokédex ab der vierten Generation erfasst nämlich auch, wenn du ein Pokémon aus einer englischen Version des Spiels erfasst hast, und speichert dann das Pokémon oder den Pokédex-Eintrag auf Englisch ab und auf Deutsch. Das heißt, du kannst theoretisch den Pokédex sechsmal vervollständigen. Einmal ganz normal, fünfmal für alle anderen verbliebenen Sprachen. Und dann nochmal für alle verschiedenen Geschlechterformen. Und dann nochmal für alle verschiedenen Geschlechterformen. Und dann nochmal, also Geschlechterform in Shiny und das dann nochmal für das andere Geschlecht. Ich habe das in einem Video durchgerechnet, es sind um die 5500 Pokédex-Einträge.
Wir haben diese Büchse der Pandora auch nur einen Spalt geöffnet und ich habe jetzt schon Albträume.
Ja, ja.
Vielen Dank, Dennis, vielen Dank.
Gerne, gerne. Also ja, um die Frage mal zu beantworten, so schnell schreckt es mich nicht ab. Ich werde das versuchen anzugehen. Wenn ich das schaffe, wäre ich, glaube ich, tatsächlich der erste Mensch auf der Welt, der das packt. Auch das ist natürlich, da muss man, so ehrlich muss man sein, natürlich auch ein gewisser Antrieb, dass man da auch einen gewissen, es ist gut fürs Ego quasi, es fühlt sich gut an, wenn man sagen kann, man ist der verrückte Vollidiot, der das gemacht hat.
Ja, und wenn das nicht wäre, wäre es ja super schade, wofür macht man es dann?
Die Standardantwort wäre jetzt natürlich für Spaß. Weil es Spaß macht. Aber von Spaß und von Luft und Liebe kann man in der Regel keine Rechnungen bezahlen.
Von dem, was ich so gehöre, sind so die obersten 30% oder 10, das letzte Zehntel hat mit Spaß nichts mehr zu tun. Hast du für diesen Bereich, wo man wirklich die Zähne zusammenknirschen muss, so der letzte Bereich zum Kompletionieren, hat der für dich einen Namen?
Du stellst verdammt gute Fragen. Holy shit, Giggles.
Also, ne, da bin ich schon ein paar Jahre Journalist und möchte ich zumindest das mal geskillt haben, ne?
Das ist wirklich eine verdammt gute Frage. Habe ich dafür einen Namen?
Ich fände Hölle irgendwie langweilig, muss ich sagen.
Ja, Hölle ist es auch nicht. Das ist.
Die Hölle ist ein Paradies dagegen.
Boah. Nee, ich glaube nicht.
dann wird es mal langsam Zeit, dass es einen Namen bekommt. Aber das ist halt nur, du hast wahrscheinlich in deinen Challenges so eine eigene Lore, deswegen hätte mich das interessiert. Ich hatte tatsächlich mal auf deinem Kanal gesehen, dass du ja nicht nur diese, du komplizierst ja nicht, du probierst ja auch unterschiedliche Runs, du probierst sogar auch die schlechtesten Spielstände. Und ich bin bei dir auf ein Video gestoßen, Weltrekord ist es möglich, alle 150 Pokémon unter 24 Stunden zu sammeln, was mich zu der Frage bringt, besitzt du schon Weltrekorde und wenn ja, wie viele? Und wenn nein, warum noch nicht?
Also ich glaube, dass dieses Video tatsächlich ein Weltrekord ist, aber ich glaube, da führt keiner Buch drüber. In dem Video ging es ganz stumpf darum, wie du schon oder wie es im Titel auch steht, schafft man es in 24 Stunden alle 150 Pokémon zu fangen. Und das war ein 24-Stunden-Stream. Also ich war halt die ganze Zeit on und habe versucht, in Feuerrot und Blattgrün alle 150 Pokémon zu bekommen. Ich habe es geschafft. In 21 Stunden und 26 Minuten, glaube ich, war die Zeit. Und ich glaube, das hat vor mir noch keiner gemacht. Und allein dadurch ist es halt per Definition der schnellste Run, weil es halt keine anderen gibt. Das geht auch safe noch schneller. Wenn ich nicht rauchen würde, würde ich keine Raucherpausen machen. Das heißt, allein da kannst du schon mal eine Stunde abrechnen, auf 24 Stunden gerechnet. Mir ist nicht bewusst, dass ich einen irgendwo eingetragenen Rekord halte. Ich wüsste auch ehrlich gesagt nicht, woran man das festmachen soll. Also meistens beschränken sich ja Rekorde auf, gerade bei Videospielen, Geschwindigkeit. Oder es besonders bei Dark Souls wird das ganz oft gemacht, halt keinen Schaden genommen. Oder andere großartigen skilltechnischen Dinge. Wie gesagt, 100% zu erreichen ist in letzter Konsequenz etwas, das recht wenig mit Skill und viel mit Durchhaltevermögen zu tun hat. Und ich glaube, das lässt sich schwer messen. Also ich könnte höchstens der Erste sein, der so einen Spielstand erreicht hat. Aber wie gesagt, wer führt darüber Buch? Also
wer hält sich dort oben in diesem Bereich auf, für den wir noch keinen Namen haben? Und ich habe irgendwie, während wir vielleicht gerade diesen Podcast aufnehmen, vielleicht kriegen wir am Ende einen coolen Namen zustande. Ich habe aber irgendwie das Gefühl, weil du auch ewig über diese 100% redest, vielleicht müsste man da irgendeine kryptische Zahl nehmen, keine Ahnung, 888% oder so, keine Ahnung, oder 666. Aber das gebe ich dir, das musst du für dich entscheiden. Hast du persönlich Spaß auch an solchen No-Hit-Runs, beispielsweise in Dark Souls, oder hältst du dich wirklich partout am liebsten eigentlich nur in Nintendo-Gewässern auf?
Also auf YouTube bin ich meistens in Nicht-Nintendo, in Nintendo-Gewässern unterwegs. Ich glaube, aktuell auch ausschließlich. Ich fände jetzt zumindest kein Projekt an, das nicht von Nintendo war. Privat spiele ich durch die Bank weg alles. Ich bin gerade ein riesiger Fan von der Souls-Reihe. Ich habe alle drei Souls-Games gespielt. Auch durchgespielt. Ich bin gerade dabei, einen Most Perfect Save State für Dark Souls 1 aufzunehmen. Ich spiele GTA leidenschaftlich gerne. Ich habe GTA 3 und Vice City just for fun completed für mich selber. Da die Platin-Trophäen geholt und so und mir alles angeguckt. Also
welcher Teil ist besser? GTA 3 oder Vice City?
Vice City.
Nein, ich finde GTA 3 so cool, wenn man so die ganzen Mythen drumherum sich reinnimmt, aber vielleicht darf man die nicht zum Spiel dazuzählen. Aber ich bin in letzter Zeit ein größerer Fan von GTA 3 geworden. Aber
GTA 3 wird für immer einen festen und warmen Platz in meinem Herzen haben. Es ist das erste 3D-GTA, es ist auch das erste GTA, das ich glaube ich, nee, es ist nicht das erste GTA, das ich gespielt habe, aber auch das erste 3D-GTA, das ich gespielt habe und auch bei mir zu Hause allein auf dem Rechner spielen konnte. Wo ich mich dann auch stundenlang in der Welt verlieren konnte. Aber jetzt gerade, wo ich glaube, letztes Jahr habe ich beide Spiele replayed und auch beide Spiele zu 100% durchgespielt. Rein vom Gameplay her betrachtet, ist Vice City meines Erachtens nach bietet deutlich mehr und hat für mich das schönere Setting. Ich mag Liberty City,
definitiv.
Ich mag auch New York unfassbar gerne, ich würde da unheimlich gern mal hin. Aber Miami hat halt auch was so. Das ist halt auch geil da unten und schön.
Michael, Sonne das kannst du halt, ne? Miami gegen regnerisches Liberty City. Ich glaube, der Gewinner steht fest. Ey, ich stimme dir voll und ganz zu. Ich wüsste sofort, wo ich Urlaub mache. Ich stimme dir voll und ganz zu. Es ist schön zu hören, dass du auch privat halt alles Mögliche spielst. Aber nochmal die Frage: So ein No-Hit-Run wäre für dich gar nicht interessant, oder?
Doch schon. Also nicht zwangsläufig No-Hit. Aber durch die Least Perfect Saves jetzt, die ich mache, also wo ich so wenig mache wie möglich, habe ich quasi da meinen eigenen Challenge Run, die mir auch tatsächlich in der Aufnahme mehr Spaß machen als die Most Perfect Save States. Wo ich halt auch, kann ja auch bei Dark Souls zum Beispiel so wenig wie möglich machen, so Level 1, also gar nicht leveln und keine Items verwenden und so. Und dadurch bekommen die Spiele eine knackige Schwierigkeit, egal ob das jetzt ein bockschweres Spiel wie Dark Souls ist oder halt so ein, in Anführungsstrichen, Kinderspiel wie Mario 64 oder Zelda oder auch Pokémon. Ich habe jetzt gerade die Aufnahmen für ein Zelda Least Perfect Save State fertig und es ist tatsächlich recht schwer, ohne Items, ohne Herzen und so weiter und so fort, das Spiel abzuschließen, weil man natürlich mit jedem Schlag dann quasi ins Gras beißt oder mit jedem zweiten. Dementsprechend sind das so meine Challenge Runs. Die mache ich allerdings nicht privat, die mache ich auch für YouTube. Ich habe früher Challenge Runs für mich privat gemacht, als ich noch nichts mit YouTube am Hut hatte. Aber das verbinde ich jetzt halt einfach. Also wenn ich sage, ich tue mir das an, dann kann ich es auch aufnehmen und dann am Ende da ein Video draus scripten. Das geht ja dann Hand in Hand. Ansonsten wäre das in Anführungsstrichen meiner Auffassung nach verschwendet, in Anführungsstrichen.
Vollkommen verständlich. Was mich interessiert, und du hast ungefähr, glaube ich, gerade den Durchblick, dass wir so ein buntes Buffet an Themen durchgehen. Und vielleicht ist das heute meine eigene Challenge, wie viel interessante Eindrücke und Anekdoten und Wissen ich aus dir rausbekomme. Das ist meine eigene Challenge heute.
Sehr gut.
Sehr, sehr gut. Und mal gucken, ob ich da die 666% schaffe. innerhalb von 90 Minuten, das ist auch der Puls ist hoch. Hast du ein Lieblingsspiel und ist es eins, was du completed hast, oder würdest du sagen, das ist mein Lieblingsspiel, aber ich habe es tatsächlich nicht completed? Das finde ich nämlich jetzt auch spannend zu wissen.
Die logische Antwort, also aus meiner Perspektive, wäre da Super Metroid.
Mhm.
Und das Spiel habe ich in meinem Leben, ich will nicht lügen, aber ich denke, um die 100 Mal durchgespielt und davon weiß ich nicht, 50 Mal zu 100%. Also rein von der inneren Logik her, welches Spiel habe ich am häufigsten durchgespielt und am häufigsten completed und wo kann ich immer hin zurückkehren, wäre das Super Metroid. Es ist aber für mich unfassbar schwierig, diese Frage abschließend zu beantworten. Ich habe meine Liebe in Anführungsstrichen für Zelda komplett neu entdeckt mit Ocarina of Time. Ich habe das Spiel schon immer gemocht und es war auch schon immer ganz oben auf meiner oder weit oben auf meiner Liste. Aber sich jetzt auch durch YouTube damit so auseinandersetzen zu müssen oder auseinandergesetzt zu haben, hat für mich nochmal völlig neue Perspektiven oder einen völlig neuen Blick auf dieses Spiel bereitgestellt. Und ich sehe das jetzt mit ganz, ganz anderen Augen als noch vor eineinhalb Jahren oder vor zwei Jahren. Dementsprechend ist das immer sehr, sehr schwierig. Jetzt gerade, oder wenn hättest du mich vor zwei Wochen gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt Ocarina of Time. Hättest du mich 2017 gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt Breath of the Wild. Hättest du mich davor gefragt, hätte ich wahrscheinlich gesagt Undertale. Also es fluktuiert ganz, ganz extrem bei mir. Es gibt so fünf Spiele, die kloppen sich immer um Platz 1. Dark Souls ist da auch ganz oben mit dabei. Dark Souls 1 oder Elden Ring auch ganz weit oben mit dabei. Ganz, ganz großartige Games. Ich versuche die Frage immer so zu beantworten, wenn ich auf eine Insel fliegen müsste und ich dürfte nur ein Spiel mitnehmen, welches würde ich mitnehmen? Weil das ist ein bisschen weniger emotional und logischer als was ist dein Lieblingsspiel? Weil da muss man sich dann Gedanken machen, welches Spiel würde ich auf einer Insel, einsamen Insel bis zum Rest meiner Tage spielen wollen müssen. Und da wäre es dann wahrscheinlich Breath of the Wild oder Elden Ring.
Oh, interessantes Duell. Und ich würde mir den Kampf deiner Lieblingsspieler auf dem Olymp um die Krone, den würde ich mir verfilmt echt gerne ansehen. Also das, glaube ich, hat das hat sehr, sehr viel, das hat sehr viel Potenzial. Und das ist natürlich die fieseste Frage, die man Spielenden stellen kann. Ne? Was ist dein Lieblingsspiel? Und das ist bei mir auch jede Woche eigentlich ein anderes. Das stimmt nicht. 2 bis 10, die Plätze werden immer rotieren. Hm. 1 ist bei mir ganz klar Silent Hill 2. Und von Completionist zu Completionist, meine Kompletionierung besteht darin, dass ich halt Spiele komplett analysiere, und das ist bei Silent Hill 2 beispielsweise psychologisch vom ersten bis zum letzten Pixel, und das hat bei mir jetzt 1,5 Jahre gedauert, jetzt im März erscheint die letzte Folge, quasi das Finale analysiert, und ich kann das sehr, sehr gut verstehen, was du gerade beschrieben hast, denn auch ich sehe dieses Spiel jetzt auch völlig mit anderen Augen, und ich wüsste analytisch, ich wüsste nicht mehr, was ich hinzufügen könnte, würde wahrscheinlich aber in 2 Jahren wieder neue Ideen haben, aber das war es mir irgendwie wert, um diesem Spiel, das mich am meisten beeindruckt hat, den höchsten Tribut zu zollen. Deswegen, ich denke mal, dass wir da eine Gemeinsamkeit, eine Parallele haben. Aber super spannend, ne, was man so alles über, dass du privat vielleicht auch komplett anders tickst als dann auf YouTube, wo du da deine Challenge Runs präsentierst.
Also ergänzt dazu, wenn ich dich einmal unterbrechen gerne. Darf. Würde ich meine Antwort gerne ändern? Nein, aber ich habe etwas ganz Entscheidendes vergessen. Und zwar den Faktor Kunst, beziehungsweise welchen künstlerischen Eindruck hat das Gesamtwerk auf mich gemacht.
Und jetzt bin ich gespannt.
Ja, da habe ich noch einen Titel noch gar nicht genannt. Das habe ich ganz zu Beginn meiner YouTube-Zeit und Twitch-Zeit recht häufig gesagt. Es gibt ein Spiel, das ich ganz zum Schluss Most Perfect Safe staten möchte. Wenn ihr das Video seht, alle, die da draußen zuhören, dann wisst ihr, danach ist Schluss, danach höre ich mit YouTube auf, und das ist Chrono Trigger.
Oh, Chrono Trigger, okay, ist darauf wäre ich jetzt niemals gekommen.
Chrono Trigger ist von der Musik, von der Story, vom Setting ein so künstlerisch wertvolles Ding. Das ist aus gameplay-technischer Sicht nicht mal krass, aber die verschiedenen Thematiken, die dort bedient werden, und die Szenerien und wie es umgesetzt wurde, ist unfassbar künstlerisch wertvoll. Es ist für mich die Mona Lisa der Videospiele. Und wenn ich meine YouTube-Karriere eines Tages an den Nagel hänge, dann mit diesem Video. Weil das wird das wichtigste YouTube-Video wahrscheinlich meines Lebens, und das soll dann mein Magnum Opus in dem Fall werden. Aber es ist noch nicht so weit. Ich bin noch nicht bereit, mich Chrono Trigger so zu stellen. Darum.
Aber da die Frage, ist es unglaublich schwierig, das zu komplettionieren?
Nein. Es ist wahrscheinlich einfacher als Ocarina of Time, das zu completen, oder schneller, sagen wir es mal so. Nein, das nicht. Es ist nur, weiß ich nicht, das ist für mich die Definition der perfekten Erzählung in Form eines Videospiels.
Ich habe eine sehr provokante Frage, und ich bin gespannt, wie du gleich darauf antwortest. Aber wenn du noch was ausführen willst, tu es gerne. Gleich kommt die provokante Frage.
Also die Art und Weise, wie dieses Spiel mit einem kommuniziert, habe ich in der Form noch nicht erlebt. Vielleicht habe ich auch noch nicht genug Spiele gespielt, aber das wage ich an der Stelle einfach mal zu bezweifeln. Und vielleicht bin ich doch ein Opfer meiner Nostalgie, es kann auch sein, wobei ich habe Chrono Trigger das erste Mal gespielt, da war ich 21 oder so, also daran kann es eigentlich nicht liegen. Ja, und einfach als Hommage an die meines Erachtens nach größte künstlerische Videospielleistung aller Zeiten, das war ja auch damals die Creme de la Creme am Start, der Composer von Final Fantasy, der Art Director, also Akira Toriyama als Art Director, der Macher von Dragon Ball, Gott hab ihn selig, und so weiter, also da war die Creme de la Creme zusammen. Ein Trio, ein unschlagbares Trio, das dann diesen Meilenstein da rausgehauen hat. Und das wäre dann mehr ein Tributvideo als ein Most Perfect Safe State, weil ich würde es gerne deswegen machen wollen, nicht weil ich das Spiel so für so schwer zu completen halte, nein, überhaupt nicht. Einfach weil das für mich die Definition der perfekten Erzählung in Form von Games ist.
Du wirst es nicht sehen, aber ich habe leichte Gänsehaut, nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. Hier meine provokante Frage. Ist es, wenn du ein Spiel komplettionierst, ist es gewissermaßen der allerletzte Run eines Spiels? Also hast du es dann quasi so durchgespielt, dass du es nicht nochmal spielen könntest?
Das ist eine Frage, mit der ich mich selbst oft auch. Du stellst verdammt gute Fragen, what the fuck?
Wow, geil, richtig gut, okay.
Das ist eine Frage, mit der ich mich oft auseinandergesetzt sehe, vor meinem inneren Auge. Ich denke das immer. Ich denke immer, dass wenn ich ein Spiel komplettiert habe, ich das danach nie wieder anrühren werde. Erstens, weil es zu anstrengend ist, diese Spiele zu completen. Und zweitens, weil es mich dann wahrscheinlich langweilen würde, weil ich habe ja schon alles gemacht, ich habe schon alles gesehen. Aber das ist definitiv nicht so. Auch wenn sich das so anfühlt und auch wenn dann nochmal 5 Jahre vergehen, bis ich es wieder anschmeiße, ich werde es irgendwann wieder anschmeißen. Das lebende Beispiel dafür ist Super Metroid. Ich habe alles in Super Metroid gesehen, ich habe alles gemacht. Ich habe 15% Runs gemacht, ich habe 100% Runs gemacht, ich habe Reverse Boss Order gemacht, ich habe Speedruns gemacht, ich weiß nicht, wie ich dieses Spiel noch durchspielen kann. Und trotzdem spiele ich es mindestens 5-mal im Jahr durch, aktuell, sonst war das mehr. Und dennoch macht es mir wieder Spaß. Es ist so ein bisschen wie, ja, gucke ich jetzt meinen Lieblingsfilm jetzt noch ein 120. Mal, ich weiß ja, was passiert. Darum guckt man es ja dann nicht mehr. Also der Grund, warum du das Spiel anwirfst, verändert sich ja auch mit der Zeit und mit den Runs, die du in deinem Leben gemacht hast. Ich dachte auch, ich war auch ganz traurig, dass ich Ocarina of Time fertig hatte zu meinen 100%, weil ich, so wie du das gerade gefragt hast, dachte ich, ja, okay, jetzt werde ich es wahrscheinlich das nächste Mal erst in 20 Jahren spielen, wenn ich schon wieder was ein bisschen davon vergessen habe. Aber ich glaube nicht, dass ich länger als 1 oder 1,5 Jahre schaffe, dieses Spiel nicht anzurühren, einfach weil ich mich viel zu gerne in dieser Spielewelt befinde. Weil ich einfach viel zu gern abtauche. Auch wenn ich weiß, was passiert, spielt das keine Rolle, weil die Emotionen, die du mit gewissen Orten, mit gewissen Musiken, Gameplay-Elementen und so weiter verbindest, die sind ja noch da und die triggern auch dann wieder, wenn du dich da wieder drin befindest. Ich hatte gehofft, oder nachdem ich in Pokémon Gelb fertig war, hatte ich gehofft, ich muss es nie wieder spielen, weil es war halt teilweise echt wirklich, wirklich, wirklich eintöniger Müll. Jetzt habe ich da aber nochmal ein Video zu gemacht, wo ich nochmal andere Sachen gemacht habe, die ich vorher nicht auf dem Schirm hatte, die man nochmal quasi 100% kann. Und ich hätte jetzt Bock, einfach mal just for fun einen Run zu machen, in dem ich nur Feuer-Pokémon benutze. Also es gibt unzählige Herangehensweisen an Franchises und an Videospielen. Und da muss, glaube ich, schon sehr, sehr viel passieren, dass ich das Spiel nie wieder anrühre.
Ich bin tatsächlich aus dem Jahr 2024 mit einer interessanten Erkenntnis über mich selbst rausgegangen. Und da habe ich festgestellt, weil ich dachte jahrelang immer, dass ich ein Story-Spieler bin, ne, dass ich vor allem die Stories in Spielen mag. Und es stimmt tatsächlich nicht, weil ich tatsächlich auch Spiele liebe, in denen die Story gar nicht mal so gut ist. Dann habe ich mich mal gefragt, was ist der gemeinsame Nenner bei dir, Michael? Warum magst du solche Spiele? Also, und dann ist mir plötzlich aufgefallen, Atmosphäre. Und es gibt, glaube ich, keinen komplizierteren Begriff im Gaming, weil bei Atmosphäre zählt ja alles Mögliche mit rein, wie du gerade schon gesagt hast, ne? Soundtrack, Welt, die Optik, so kleine Details. Und das ist für mich, ich weiß nicht, Atmosphäre ist für mich wie so ein Lied, das du hörst und das dich plötzlich, das, mit dem du Zeitreisen kannst. Und ja. Ich kann manche Spiele spielen, wie beispielsweise so ein Ape Exodus, das hat so eine ganz eigene atmosphärische Melodie, die mich in einen ganz interessanten Ort bringt. Und das Schöne daran ist, egal wie alt ich werde und egal wie lange ich es nicht mehr gespielt habe und so, dieses Lied bringt mich immer an diesen fixen GPS-Punkt, den ich nicht kenne. Ne? Und ich weiß nicht, wo das ist, was da assoziativ mit mir passiert. Aber ich reise damit und ich könnte nicht sagen, ob es eine Raumreise, eine Zeitreise ist. Es ist irgendwie so eine Gefühlsreise. Das hast du eben sehr schön beschrieben, ja. Und das ist für mich, das ist, glaube ich, so mein Forschungsgegenstand aktuell. Was heißt Atmosphäre und warum, was ist an diesen Spielen so einmalig und warum kann ich das in bestimmten Spielen finden und in anderen wiederum nicht, ne? Fühle ich wirklich sehr. Und tröstet mich auch zu wissen, dass du, selbst wenn du Spiele durchgespielt hast, und ich fand es gerade schön, dass du sagtest, meine 100%, ne, dieses meine, weil das ist von alle anderen haben 100%, aber deine 100% sind nochmal was ganz anderes, dass du es tatsächlich danach nochmal spielen kannst, weil Spiele machen ja auch einfach nur Spaß im allerersten Prozent, ne? Das ist ja irgendwie das Schöne an Videospielen und schön, dass das bei dir nicht vergeht. Ich habe einen breiten Teppich mitgebracht an Sachen, auf die wir reagieren können, auf die du reagieren kannst. Kennst du dich denn auch kompetitiv mit Pokémon aus? Also weißt du, was die besten Pokémon sind?
Nicht mehr so gut wie noch vor 5 Jahren. Denn ironischerweise also ich war nie ein Top-Player. Ich bin ein ganz fürchterlicher Competitive-Spieler. aus dem sehr, sehr einfachen Grund, dass ich da mental nicht mit copen kann. Also mein Stresslevel geht, sobald es gegen andere Personen geht, sofort auf 180. Ich werde da nicht wütend oder so. Ich bin dann einfach nur extrem aufgeregt. Ich kriege Herzrasen und so. Auch wenn es um nichts geht. Und es geht ja bei mir. Ich bin kein Profispieler irgendwo. Es ging nie um irgendwas. Aber es reicht, wenn ich mit Freunden Super Smash Bros. Spiele oder Mario Kart oder so. Ich stehe dann immer automatisch unter Strom. Und das verhindert so ein bisschen, dass ich mich in der kompetitiven Szene entfalten kann. Vielleicht ändert sich das nochmal, ich weiß es nicht, aber so wie es jetzt ist, habe ich da nicht die Nerven zu. Und ironischerweise habe ich gerade verwendet, weil ich bin ungefähr seit 5 Jahren aus den moderneren Pokémon-Spielen raus. Ich spiele die, wenn die erscheinen, ich spiele die einmal durch, ich gucke mir die neuen Pokémon an, aber ich complete die neuen Spiele alle nicht, weil ich keine Zeit dafür habe, weil ich noch mit den alten Spielen für YouTube beschäftigt bin. Das ist halt, also da liegt halt die Ironie, ich spiele so viel Pokémon, dass ich keine Zeit habe, Pokémon zu spielen.
Sehr schön gesagt. Das könnte ein Tattoo sein. Wunderbar, ja.
Mhm. Ja, ich kenne mich sehr gut mit den Movesets und den Statuswerten und den Fähigkeiten der Pokémon bis einschließlich Generation 3 aus. 4 fängt jetzt gerade an, weil ich da gerade in einem Run drin bin. Danach wird es aber sehr dunkel. Und es ist tatsächlich so, dass ich von den allermeisten Pokémon der aktuellen Generation dir den Namen nicht sagen kann. Ich kann dir vielleicht noch den Typ sagen. Und ich kann dir vielleicht noch sagen, ob die sich entwickeln und wie die Entwicklung aussieht. Aber da hört es auf. Es gibt irgendwie in Kamezin und Purpur gibt es, glaube ich, 4 besonders legendäre Pokémon, die man über irgendwelche Collectibles bekommen kann. Man muss irgendwie 100 oder 25 oder so irgendwelche komischen Stäbe sammeln. Dann spawnen die. Ich war verwirrt, als ich zum ersten Mal, weil im Spiel habe ich die nie gesehen, als ich die zum ersten Mal auf Pokémon-Karten gesehen habe oder im Internet in irgendwelchen Screenshots, weil ich dachte, hä, das ist ein Pokémon? Und, und das ist, weiß ich nicht, 1 oder 2 Jahre her. Das war so das erste Mal seit jemals, dass ich ein Pokémon gesehen habe und es nicht als Pokémon erkannt habe. Also das, was die Gen-Wanner, die sogenannten Gen-Wanner, die nur Generation 1 spielten und alles danach doof fanden, so müssen die sich jeden Tag fühlen.
So fühle ich mich jeden Tag, ja.
Bist du ein Gen-Wanner? Findest du alles
ich
nach
Gen 1
doof? Ich
bin ein Gen-Wanner. Wobei, ich muss sagen, ich bin eher Gen-Tur, also Silberne tatsächlich, die hat's mir angetan.
Also
und sich mein Herz gebrannt.
Und nach Silber hast du dann aufgehört, dann hast du keine Lust mehr?
Ja.
Okay. Damit befindest du dich noch absolut in der Norm, wollte ich nur mal an der Stelle sagen.
Puh, Gott sei Dank.
Ja, es geht tatsächlich den allermeisten in unserer Altersgruppe so, dass die ab Silber, spätestens ab Smaragd, also so Rubin, Saphir aufgehört haben. Dann gibt es da irgendwie, gibt es da irgendwie so ein 3-4-Jahres-Gap und dann sind die Leute wieder Feuer und Flamme für Platin, weil das dann wiederum deren erste Edition war. Aber ja, dann weißt du, wovon ich rede. Wenn du ein Bild siehst von einem Monster und du erkennst erst durch die Überschrift oder anderweitig, dass das ein Pokémon ist, das hatte ich halt zum ersten Mal vor 2 Jahren. Und als Pokémon-Nerd hat mich das ein bisschen schockiert. Ich weiß aber auch, woran es liegt. Wie gesagt, ich verbringe so viel Zeit mit den alten Pokémon-Spielen aktuell noch. Ich versuche aufzuholen, dass ich irgendwann mit meinem Kanal in der aktuellen Generation bin. Wird schwierig, aber ich versuch's. Ja, und ich verbringe so viel Zeit mit den alten Pokémon, dass ich für die neuen keine Zeit habe und dementsprechend da nicht mehr up-to-date bin. Das überträgt sich dann halt auch auf das Competitive Pokémon, dass ich keine Zeit habe, da irgendwie Fähigkeiten zu analysieren und gegen andere Leute zu spielen.
Dann machen wir es fair, weil ich habe eine Liste rausgesucht, die auch nicht mehr up-to-date ist. Sie ist vom 25. Juni 2024 von GameRant, die 27 Pokémon mit der besten Leistung im Wettkampfspiel. Also das ist auch nicht mehr up-to-date. Ich finde das einigermaßen fair. Und ich einfach nur spaßeshalber würde ich mal mit dir gerne die Top 10 durchgehen. Hast du eine Vermutung, was auf Platz 1 in dieser Liste ist? In dieser Liste, die nicht mehr up-to-date ist aus dem letzten Sommer.
Also die Liste bezieht sich auf die aktuelle 9. Generation oder die besten Pokémon aller Zeiten?
Tatsächlich alle. Ich gebe dir einen Tipp, das Pokémon auf Platz 1 in dieser Liste ist aus Pokémon Schwarz-Weiß. Also es ist ursprünglich dort aufgetaucht und seitdem ist es anscheinend hier in dieser Liste auf Platz 1.
Oh, dann kann Schwarz-Weiß, weiter Gen 5. Helf mir nicht! Das war schon fast
genug. Helf dir nicht.
Zu viel Hilfe. Gen 5 kann eigentlich, wenn ich so zurückdenke, nur die Entwicklung sein von, wie heißt, die erste Stufe heißt Tarnpignon. Also ein Pilz ist das, die Entwicklung. Ein großer Pilz. Auf Englisch Amogus, glaube ich. Das ist ein Pflanzen-Pokémon, das Pilzspore kann. Das heißt, das Gegner-Pokémon schläft immer ein. Ich glaube, das wäre auf Platz 1, weil das wird auch oft in Competitive Teams gespielt bis heute. Und hat auch schon einige Weltmeisterschaften für sich entschieden. Ich sage die Entwicklung von Tarnpignon. Ich weiß nur nicht, wie es auf Deutsch heißt, die Entwicklung.
Ah. Tatsächlich Amogus, also Amongus, ist hier auf Platz 9 und ich habe tatsächlich
Platz 9.
Platz 9, das ist hier in dieser Liste. Also Game Rant, ich gebe dir gerade Hausaufgaben, dass diese Liste ganz schnell mal bearbeitet werden muss. Ich habe tatsächlich ja auf einer, falls du der Bär weißt als ich, auf Victory Road, das ist anscheinend die Seite zu sein, auf der man gerade aktuelle Meisterschaften verfolgen kann. Und tatsächlich habe ich da auch einen Amogus in einem Team gesehen, glaube sogar tatsächlich in einem deutschen Team. Aber tatsächlich, Amogus ist hier auf Platz 9. Okay. Ich beantworte dir die Frage, wenn ich sie dir beantworten darf, was hier auf Platz 1 laut dieser Liste ist.
Warte, lass mich noch mal kurz 2 Sekunden darüber nachdenken.
Ja, ja, okay.
Okay, wenn es nicht Amogus
ist. Ich muss daraus ein Wer wird Millionär machen.
Ja, was spielt man denn aus Gen 5 Competitive so groß? Knackrack ist Gen 4. Pachirisu ist auch Gen 4.
Knackrack ist auch in der Top 10, aber nicht auf Platz 1.
Dann hätte Game Rant auch ein bisschen reingeschissen, weil, wie gesagt, Knackrack ist Gen 4. Warte. Was zur Hölle? Ich glaube nicht, dass es ein legendäres ist, oder? Sekrom, Reshiram auch nicht. Goddammit.
Gott, da tue ich dir was an. Das tut mir leid.
Ich gehe gerade im Kopf den Gen 5 Pokédex durch. Das ist bestimmt irgendein Kack-Pokémon wegen irgendeiner individuellen Fähigkeit. Wahrscheinlich hat die Fähigkeit Strolch und darf deswegen mit Statusattacken zuerst angreifen und darum ist es auf Platz 1. Irgend so ein Quatsch.
Brauchst du einen Hinweis? Es hat eine unglaubliche Typenkombination aus zwei Dingen.
Es hat eine
Und es gegen zwei Typen immun anscheinend.
Gegen zwei Typen. Also alle, die jetzt zuhören und Pokémon-Experten sind, werden mich gerade durch den Fleischwolf drehen, weil das wahrscheinlich genug Tipps waren, um da sofort drauf zu kommen, wenn man noch in der Materie wäre.
Aber er hat ja gesagt, dass er nicht up-to-date ist und die Liste ist ja auch nicht up-to-date. Deswegen, ich finde das vergleichsweise ein bisschen fair.
Ja, ist richtig. Aber warte, gegen zwei Typen immun. Und das hat eine verrückte Typenkombination. Gegen zwei Typen immun, ja. Stahl hat Immunitäten. Flug hat Immunität. Oh, Landorus. Oh, Landorus.
Er hatte es.
Ja, natürlich. Großartig. Ich habe nicht an Landorus gedacht.
Applaus. Okay. Gott, ich habe hier ganz viele Listen vorbereitet, aber ich hatte schon mit diesem Platz unglaublichen Spaß.
Um zu zeigen, dass ich wirklich weiß, wovon ich spreche, die Tierform von Landorus, nicht die normale Form.
Das ist eine Frage an mich tatsächlich.
Die normale Form sieht aus wie ein Genie und die Tierform sieht aus wie eine richtig hässliche Säbelzahntigerkatze.
Also ich habe hier tatsächlich einen Genie, das ist eine Säbelzahnkatze, die aus einer Wolke herausguckt und so einen komischen Schwanz hat. Oder irgendwas kommt aus der Wolke, also aus der Schulter, glaube ich, raus. Das ist auf dem Bild sehr schwer zu erkennen.
Die normale Form wäre so ein Meister Propper in Braun mit einem netten Bart auf einer Wolke. Ist egal. Ist es wahrscheinlich die Tierform. Ist auch egal.
Landorus Tyrion-Form. Ja, tatsächlich, das steht hier. Tatsächlich.
Yes.
Ja, richtig. Korrekt. Ich habe euch bestätigt, dass er ein Experte, ein Meister, er kennt sich mit Pokémon aus. Er kennt sich mit Pokémon deutlich besser aus als ich. Was mich noch zu einer anderen Frage bringt, hast du bei all deinem Completion, und du kannst die Viecher wahrscheinlich manchmal nicht mehr sehen, aber hast du dennoch ein Lieblings-Pokémon und ein absolutes Hass-Pokémon?
Mein Lieblings-Pokémon, da bin ich super langweilig, ist Glurak. Einfach, weil es cool ist. Also
Wir finden Glurak alle cool, deswegen ist es überhaupt nicht schlimm.
Ja, die Leute haten Glurak halt, weil Glurak, zu sagen, Glurak ist mein Lieblings-Pokémon, ist wie zu sagen, Mario ist mein Lieblings-Mario-Charakter. Es ist halt langweilig. Aber es ist seit meiner Kindheit mein Lieblings-Pokémon. Mein Lieblingselement ist das Feuer. Ich nenne mich in meinen Runs immer Inferno. Ich nehme immer den Feuerstarter in den Pokémon-Spielen. Es ist einfach Glurak. Mein absolutes Hass-Pokémon ist immer, Hass-Pokémon ist schwierig, weil ich kann den allen immer irgendetwas abgewinnen auf ihre eigene dumme, charmante Art und Weise. Hass-Pokémon. Da ist das Internet dran schuld. Wer am ehesten...
Es ist an allem schuld, finde
ja,
ich.
Das stimmt.
Richtig,
ja, das
ja,
stimmt,
genau.
Das stimmt. Ich würde sagen, mein Hass-Pokémon wäre Gardevoir. Es ist ein Generation 3 Psycho-Pokémon. Und das Internet hat ganz fürchterliche Dinge. Es sieht halt aus wie eine wie eine Furry-Frau. In Anführungszeichen. Nee, das trifft's nicht. Es hat eine feminine Ausstrahlung. Und es hat eine menschliche Erscheinungsform. Und was das Internet nun mal mit solchen Dingen macht, brauche ich nicht, weiter darauf eingehen.
Ja, ja.
Deswegen finde ich es nicht, mag ich das nicht besonders. Und weil es in einem Raid-Battle in Generation 8 übertrieben nervig war, das viel wegzuklatschen. Aber
das hast du nicht vergessen, okay.
Das habe ich nicht vergessen.
Okay, also du bist an sich ein sehr gutmütiger Mensch, aber nachtragen kannst du schon sein. Ich glaube, Miltank aus Pokémon Silber, es ist wirklich einer der schwersten Kämpfe in Silbern. Und ich finde es so fantastisch, dass ich das als Kind anscheinend geschafft habe, weil ich tue mich als Erwachsener schon mit Silber schon sehr schwer. Und dieses Miltank in Dukatia City, ich hasse das Ding. Ich hasse das Ding, aber es hat mich auf jeden Fall geschmiedet. Und wow, Miltank. Mein Lieblings-Pokémon, ja, Glurak würde ich auch sagen, weil es eben der Darth Maul unter den Pokémons ist. Aber ich muss sagen, Kanimani in einer silbernen Edition, dass er dann zu einem Impergator wird, wenn ich das richtig ausgesprochen habe.
Ja.
Ah, Kanimani, das ist einfach so ein weißt du, Kanimani fängt so ganz klein an und nachher ist es so eine Riesenbestie. Und das ist, ich fühle das einfach, klar. Hast du bei einem Glumander, das sich in Glurak verwandelt, auch. Ich mag es halt gern, solche Pokémon, die so in der Anfangsstadium so richtig süß aussehen und dann so richtig krass aussehen, sie komplett entwickelt sind. Ich würde sagen, mein Impergator ist es bei mir.
Ja, guter Pick, kann ich verstehen.
Oder ein Pokémon, das ich ja nur aufgrund einer Attacke mag, ist Lapras mit Abgesang. Es ist für mich tatsächlich, wenn ich das mag ich, einen Pokémon-Champion zu besiegen, indem er nur noch ein Pokémon hat und ich setze dann Abgesang ein und und schaue ihm einfach beim Versagen zu.
Ja.
Es ist sehr Genugtuung. Oh, es ist ja toll.
Ja, kann ich nachvollziehen. Finde ich gut. Finde ich auch eine verdammt gute Erklärung.
Abgesang ist so sadistisch,
ey. Ist deutlich kreativer als ich mag Mewtwo wegen Psychokinese. Nee, finde ich gut.
Das sieht auf einem Super Nintendo 64 in Pokémon Stadium, sieht Psychokinese aber auch extrem geil aus.
Alle Animationen sehen in Pokémon Stadium
super
geil
aus.
Ja, aber trotzdem gefällt mir die Begründung extrem gut, zu sagen, ey, ich mag Lapras wegen Abgesang, habe ich es in der Form so auch noch nie gehört, finde ich gut. Kann ich mich mit identifizieren.
Ich hatte tatsächlich mal eine ganz merkwürdige Kombination aus Mimikry, das ein Pokémon, also mein Pokémon hat halt einfach ein Pokémon imitiert und dann wurde Abgesang zeitgleich eingesetzt. Ich hatte drei Runden und das Pokémon mir gegenüber hatte drei Runden und dann ist mein Gegner verstorben. Und ich frage mich immer, hätte es nicht unentschieden eigentlich ausgehen müssen? Aber ach, im Nachhinein habe ich diesen Sieg, glaube ich, nicht verdient. Aber ja, diese Runde hat mich dann sehr, sehr, die bereitet mir heute noch schlaflose Nächte.
Du hast Mimikry du hast Abgesang eingesetzt und dein Gegner hat per Mimikry auch Abgesang eingesetzt. Versteht das richtig?
Aber ich glaube, das ist doch eigentlich, wenn man Abgesang einsetzt und du nicht rauswechselst, dann verlierst du ja auch.
Das ist richtig, ja. Außerdem lernst du bei Mimikry die Attacke für einen Kampf. Das heißt, du musst sie, hätte das in der nächsten Runde erst noch einsetzen müssen. Vielleicht war es auch Spiegeltrick, weil dann setzt es sofort ein. Aber unabhängig davon hast du es ja zuerst eingesetzt. Das heißt, ihr hättet entweder gleichzeitig down gehen müssen oder wenn du ausgewechselt hast, eher.
Ich hatte nicht rausgewechselt und deswegen bin ich ja irritiert bis heute, ob da irgendjemand mich im System geschützt hat, also irgendein Code mich geschützt hat. Aber ich habe das hätte ich immer mal sehen wollen, was passiert eigentlich bei einem zeitgleichen Abgesang. Oder ob ich dann Pokémon quasi zerstöre. Aber keine Ahnung, Abgesang, eine absolut fantastische Attacke und fantastische Pokémon, die wir ja gerade vorführen. Und das, ich muss gerade so ein bisschen an Pokémon Rubin denken, da du da ja tatsächlich auch Schönheitswettbewerbe hattest. Und das ist für mich so komplett rausgefallen, aber ich hatte unglaublichen Spaß daran gehabt.
Du hattest Spaß an den Wettbewerben oder
Ja, genau, in den Wettbewerb, wo man so Attacken vorführen musste und dann hat so eine Jury gegeben, die dann dem immer applaudiert hat. Ich hatte an Pokémon vor allem diese Nebensachen halt irgendwie total gemocht, ne, Safari-Zone und solche Geschichten oder im Casino am Automaten spielen. Das habe ich immer sehr, sehr gefeiert. Oder Tag-Nacht-Wechsel, ach ja.
Was ich bei den Wettbewerben total toll fand oder an den Wettbewerben total toll fand, war, dass da der Level und die Stärke des Pokémon keine Rolle spielen. Das heißt, du konntest auch mit einem Sandan oder mit einem, keine Ahnung, Kanimani auch reingehen und da bis in die Masterklasse alles abräumen, weil es halt nicht um Stärke ging, sondern um die richtige Attackenkombination. Das heißt, du konntest mit deinen Lieblingen tatsächlich auch mal antreten. Auch wenn Pokémon ja immer propagiert, dass du mit deinen Lieblings-Pokémon der Meister werden kannst, wenn ihr euch nur genug lieb habt und wenn die Freundschaft stark genug ist, ist das am Ende des Tages auf dem Papier ja Quatsch, weil du mit einem Raupi halt niemals Weltmeister wirst. Egal wie sehr du es lieb hast, es ist und bleibt ein Raupi und das ist halt bei den Wettbewerben ein bisschen anders. Aber müsste
es nicht einen Run geben, wo man auch Pokémon mit einem Raupi durchspielen kann?
Mit Raupi wird es schon sehr, sehr schwierig. Einfach aufgrund der Tatsache, dass es nur zwei Attacken kann und nur einer davon ist offensiv. Es gibt bestimmt Leute, die haben das geschafft und auch schon gemacht. Mit genug Geduld und genug Glück kann man das schaffen. Wenn man das Raupi auf Level 100 hat und jeder Tackle, den man einsetzt, ein Volltreffer ist, dann geht das bestimmt. Aber spätestens im PvP bist du ja dann raus. Also aller spätestens da musst du die stärksten Pokémon, die strategisch stärksten Pokémon benutzen.
Ja, klar.
Und dann ist das mit diesem Freundschaft überwindet alle Hürden dann auch schon wieder vorbei. Dann holt die Realität den Anime ein.
Die Serie hat mich immer belogen. Gut, dass ich das jetzt mal erfahre.
Ja.
Ich muss sagen, ich habe mir immer, wenn ich das als Kind gespielt habe, habe ich mich eigentlich immer mir gewünscht, dass es so cool wie in der Serie aussehen würde. Und ich glaube, so den einzigen Moment, bei dem ich wirklich Gänsehaut hatte, das haben sie richtig klug gemacht. Das war in Pokémon Silber eine Edition. Ich weiß, ich rede sehr viel über diese Edition, aber ich liebe sie einfach.
Ach,
das ist, wenn ihr gegen Siegfried im Champion kämpft und diese Musik ist wirklich so richtig still und dann dim. Dim, 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 dim. Diese Musik hat mich so gecatcht, auch wenn das nur 8-Bit ist. Ne? Und jedes Mal, wenn ich sie heutzutage höre, der Puls geht bei mir sofort wieder hoch, weil das eine der schwierigsten Prüfen meiner Kindheit war, gegen diesen Champion zu kämpfen.
Ja, absolut. Die Musik, also Pokémon steht ja heutzutage auch viel in der Kritik wegen der Qualität der Spiele und wegen der Grafik, die mittlerweile abliefern und die Framerates und so. Aber was die immer schon gut hingekriegt haben, war die Musik. Egal in welcher Generation. Und ja, absolut, stimme ich dir voll und ganz zu. Gerade die Champion-Theme aus Silber, Gold, Kristall ist bis heute ikonisch. Und ich glaube, das ist auch die Theme, die bis heute bei den Weltmeisterschaften, also bei den Competitive-Weltmeisterschaften, im finalen Kampf gespielt wird. Also wenn du,
oh nein, wie geil.
Also wenn du da sitzt, also entweder die oder die Champion-Theme aus Rot, Blau und Gelb, eine von den beiden. Und du musst dir das vorstellen, du hast gegen, weiß ich nicht, wie viele Menschen auf der Welt gewonnen und sitzt jetzt in deinem wichtigsten Kampf auf der Bühne, weil das wird ja dann auch noch gestreamt, auf der Bühne. Dein Gegenüber hat genauso viel Scheiße durchgemacht wie du und ihr beide wollt um jeden Preis gewinnen und seid todesaufgeregt. Ihr seht auf der Bühne, Scheinwerfer leuchten euch ins Gesicht. Pokémon ist tatsächlich auch fühlt sich so ein bisschen an wie Schach. Du musst halt dein Gegenüber lesen und predikten, was er als nächstes macht und darauf reagieren. Und am besten schon 3 Züge vorausdenken. Und das alles musst du halt noch unter dieser Musik machen. Also da wäre ich raus. Selbst wenn ich irgendwann alles im Pokémon geschafft habe und sage, okay, komm, fürs Ego versuche ich nochmal Weltmeister zu werden. Ich würde halt im finalen Kampf scheitern, weil ich einfach vom Stuhl kippen würde. Weil der Blutdruck so hoch wäre.
Ja, ich auch.
Ich würde einfach einen Nervenzusammenbruch kriegen und dann on stage kollabieren.
Diese Pokémon Silberne Edition, als Kind hat mich Duel of the Fates in Star Wars Episode 1, das hat mich so gecasht, das war das allererste Mal Chormusik zu hören, ne, dieser Kampf gegen Darth Maul. Und ich finde diese Musik bei Pokémon, das ist so mein Duel of the Fates, wenn es in Pokémon geht. Dieses Theme hat sich bei mir eingebrannt. Fantastisch, dass wir das beide unglaublich gut fühlen. Ich habe wie gesagt, einen breiten Themensalat mitgebracht und bin tatsächlich ja bei dir neulich auf ein sehr interessantes Video von dir gestoßen, da du ja Frohe Kunde Anfang des Jahres hattest, da du ja tatsächlich nicht nur Spiele spielst, sondern auch Spiele entwickelst und, Zitat, dir anscheinend ist für dich die Platin-Trophäe in deinem Leben, wenn du auf den Game Awards auftreten kannst und Hideo Kojima nett in den Hintern treten kannst.
Ja.
Magst du das kommentieren? Hat sich das seit Anfang Januar geändert?
Nein. Nein, hat es sich nicht. wie fange ich das an, ohne dass es überheblich klingt und ohne dass es zu berechnend klingt?
Ist ja auch eine interessante Challenge.
Ja, absolut. Ich wollte schon immer Videospiele entwickeln. Manchmal aus Spaß, manchmal um damit was zu erreichen, manchmal um damit Geld zu verdienen, aber ich wollte schon immer Videospiele. Ich wollte oder zumindest Geschichten erzählen und das in der Form von Videospielen, weil mich die mein Leben lang begleiten und ich das Gefühl habe, man kann es am immersivsten über eine Geschichte über Videospiele erzählen. Und es fing alles ganz unschuldig an. Es gibt den sogenannten RPG-Maker für den Computer. Mhm. Damit habe ich angefangen mit zarten 13, weil ich auf der Screen Fun damals das Spiel Vampire's Dawn gespielt habe und ich gelesen habe, dass das jemand zu Hause gemacht hat. Dachte ich, wow, das kann ich bestimmt auch. Und das hat sich dann irgendwann und immer weiter hochgeschaukelt. Und ich war dann in meinen 20er Jahren recht gefangen in, nennen wir es, klassische Arbeitnehmerverhältnisse. Sprich, ich bin von Job zu Job getingelt und war immer extrem unzufrieden über kurz oder lang in diesen Jobs, weil wenn ich etwas, das klingt jetzt auch so, als wäre ich ein verdammter Anime-Protagonist, aber so ist es halt leider, wenn ich etwas nicht machen will, dann habe ich eine körperliche Reaktion darauf, wenn ich es machen muss. Das kann ich ganz, ganz lange Zeit unterdrücken und wegtun, aber es macht mich auf Dauer extrem unzufrieden. Und jetzt hat jeder da draußen, der zuhört, das Recht zu sagen, stell dich nicht so an, du Vollidiot, das müssen wir alle. Wir müssen alle Dinge tun, die uns nicht passen. Wir machen es einfach und beschweren uns nicht. Und ich habe da tiefsten Respekt vor, weil ich da immer, das kann ein Ego-Problem, das ist hundertprozentig ein Ego-Problem, immer in einen Konflikt mit mir selbst gerate und anfange, mich selbst zu sabotieren, dann verschlafe ich häufig oder, keine Ahnung, zeige auf der Arbeit dann irgendwann nicht mehr die Motivation, die ich eingangs hatte. Und wie gesagt, da kann man mich jetzt für überheblich halten oder sagen, hier, der denkt, er ist was Besseres oder so.
Wenn ich kurz einräumen so darf, um das zu entlasten. Ich verstehe dich voll und ganz und mir ist es in meiner Lebensgeschichte genauso gegangen. Das ist mir tatsächlich aufgefallen. Wenn ich 3 Jahre später exakt dasselbe tue, muss ich wieder losziehen. Ne? Das ist bei mir halt einfach so. Ich kenne meine Identität und ich würde sagen, ich bin immer zufrieden, wenn ich mir selber die Sachen aussuchen darf, die ich nicht gerne mache. Das mache genau. Ich ungern, dass mir jemand anders Dinge aussucht, die ich nicht gerne mache.
Das ist sehr gut, ja.
Ja, ne? Und ich möchte nur ergänzen, selbstständig bin ich jetzt seit 2022 und ich liebe alles daran. Ich verstehe, dass das für ganz viele Menschen ganz, ganz wahrscheinlich furchtbar ist und die lieber festangestellt sein wollen und das verstehe ich bei euch auch vollkommen. Aber für mich ist das Gut Freiheit so unglaublich viel wichtiger als das Gut Sicherheit. Und deswegen nehme ich auch alles in Kauf, was damit zusammenhängt. Aber das ist meine Entscheidung und das ist auch vollkommen in Ordnung, wenn ihr das nicht tätigen wollt. Aber ich habe für mich die beste Entscheidung getätigt und ich wünsche euch, dass ihr die beste Entscheidung für euch tätigt. Exkurs Ende. Danke, Dennis.
Ja, kein Problem. Das Argument oder die Ausführung der Freiheit ist ja auch eine Auslegungssache. Das heißt, ich kann mich auch ohne Probleme in einem Arbeitnehmerverhältnis sehr, sehr frei fühlen, weil man die 8 Pflichtstunden, die man am Tag da absitzt, in Anführungsstrichen, und es kann ja auch sein, dass man den Job, den man auch als Arbeitnehmer macht, einfach gerne macht, auch das ist ja nicht, schließt sich ja nicht aus. Aber die 8 Stunden am Tag, die du da nicht frei bist, dafür bist du die restlichen 16 Stunden frei. Und tatsächlich etwas, und vor allen Dingen auch frei von Verantwortung in dem Sinne. Ich kann ohne Probleme als Arbeitnehmer 2 Wochen krank sein und mein Gehaltszettel ändert sich nicht. Ich kann, ich muss mir keine Gedanken machen an die Beiträge, die ich an die Krankenkasse überweisen muss. Ich muss mir keine Gedanken machen, ob mein Job in den nächsten 2 Monaten noch gesichert ist. Diese Sicherheit und in letzter Konsequenz auch ein Stück dieser Freiheit gibst du in der Selbstständigkeit halt sehr, sehr schnell auf. Du bist zwar frei darin zu tun und zu lassen, was du willst, aber die Freiheit dämpft sich ein bisschen dadurch, dass du auch eigenverantwortlich bist und zwar von 12 Uhr nachts bis 23.59 Uhr. Also das nimmt einem auch mehr Freiheit, als man, glaube ich, zugeben möchte als Selbstständiger. Du musst trotzdem im Blick haben, kann ich meine Rechnungen am Ende des Monats bezahlen? Du musst die Steuer auf dem Blick haben, du musst das und das machen. Und da ist man dann deutlich weniger frei, als das ein Arbeitnehmer wäre. Aber egal, ich wollte nicht so sehr abschweifen, sorry.
Überhaupt kein Problem.
Wie sage ich das? Also du hast es ganz gut auf den Punkt gebracht, die Dinge zu tun, ich möchte mir selber aussuchen, welche Dinge ich nicht tun will, um die dann tun zu müssen. Das wäre dann, wie gesagt, in dem Fall die Steuer oder keine Ahnung, 200 Mal durch die Pokémon-Liga laufen, während ich mich totlangweile. Mhm. Und aus diesem Freiheitswunsch, gerne auch auf Risiko, aber meinen eigenen Weg zu gehen, ist halt entstanden, ich versuche jetzt ein Videospiel zu entwickeln, das erfolgreich ist und wovon ich leben kann. Nicht wovon ich reich werde, sondern wovon ich leben kann. Das ist ganz, ganz wichtig an der Stelle. Ich wollte nicht das nächste Roblox machen, ich wollte nicht das nächste Minecraft machen. Das gibt mir tatsächlich, monetäre Dinge geben mir tatsächlich nicht so besonders viel. Und hab dann, das ist so eine dumme Geschichte, aber sie stimmt halt einfach, hab dann auf YouTube ich habe bei Mediamarkt zu der Zeit gearbeitet und das neue Death Stranding kam halt gerade raus. Und in Death Stranding, für die Zuschauer, die es nicht, oder Zuhörer, die es vielleicht nicht wissen, ist ein Spiel von Hideo Kojima, einem großen japanischen Spieleentwickler und kreativen Kopf. Und in Death Stranding ist auch sehr, sehr künstlerisch. Man hat viel Raum für Interpretation. Es geht viel um die Welt, in der man sich befindet. Es gibt viel Geschichte da drin. Aber das Spiel stand in der Kritik dafür, dass man halt recht wenig machen kann. Der DHL-Simulator, so ist es. Man bringt Paket von A nach B, sieht eine Cutscene, die eine halbe Stunde geht, weil das macht Kojima halt so, buchstäblich eine halbe Stunde an der Stelle, nicht umgangssprachlich. Und dann geht's weiter. Und darauf haben ausgerechnet die Rocket Beans reagiert, beziehungsweise der Ede von den Rocket Beans, und hat sich unfassbar darüber echauffiert, wie sehr Kojima auf ein Podest gestellt wird, weil das ist ja der Kojima, der kann sich ja so eine Scheiße im Gameplay erlauben, weil es ist ja, den stellt man nicht in Frage. Ist völlig egal, ob das Gameplay totaler Schrott ist. Dadurch, dass es Kojima gemacht hat, hat das eine Daseinsberechtigung. Und das hat ja auch alles irgendwie, also er hat sich da fürchterlich drüber aufgeregt, natürlich künstlich, aber sehr, sehr unterhaltsam. Ich habe den Clip leider nicht mehr gefunden auf YouTube. Ich hoffe, der ist noch irgendwo da. Ich würde mir den nämlich gerne nochmal angucken. Der ist fürchterlich gut. Der ist fürchterlich lustig, wie sehr er sich da über den Herrn Kojima aufregt. Und das war so eine gewisse Meme bei mir und einem Arbeitskollegen von mir. Kojima, der Gott, der kann alles. Und es war alles geplant. Und ich war schon immer jemand, der komplizierte Dinge mit einem "Ja, dann mache ich das halt" beantwortet hat. Das hat in meinem Leben manchmal funktioniert, manchmal nicht, aber ich tendiere zu einer gewissen Selbstüberschätzung respektive Naivität gegenüber den Herausforderungen, die man sich da aufbürdet. Zum Beispiel eben Most Perfect Save States machen. So, ja, alle,
ich wollte es gerade sagen.
Alle 5555 verschiedenen Pokémon-Versionen in Gen 5 fangen, damit der Dex in Anführungsstrichen voller ist, als er sein muss. Ja, dann mache ich das halt. Ist halt ohne Ende naiv und lässt völlig außer Acht, was man da mit sich machen lässt oder machen lassen muss, damit das funktioniert. Und das lässt sich eins zu eins so auf meinen Videospielwunsch übertragen. Und wir haben halt gesagt, oder ich habe gesagt, pass auf, weil man wird ja auch immer belächelt, wenn man sagt, man möchte Videospiele entwickeln, davon leben, erst recht, wenn man es noch nicht geschafft hat.
Früher war es das Buch schreiben, heute ist es das Videospiel entwickeln. Ja, genau.
Genau so ist es. Und da habe ich gesagt, pass auf, bevor ihr mich hier alle auslacht, ich mache ein Spiel, das mich zu den Game Awards bringt, damit ich Hideo Kojima von seinem Zitat hohen Ross treten kann. Damit er einmal eine Erdung kriegt. Das meine ich natürlich nicht ernst. Ich möchte natürlich nicht wirklich Hideo Kojima in den Arsch treten. Das ist eine Metapher dafür, etwas so Unwirkliches zu erreichen für einen Dude aus der Mitte Deutschlands, den keine Sau kennt, Und der noch nichts Nennenswertes in seinem Leben im Internet oder sonst irgendwo erreicht hat, das ist natürlich, bin ich mir der Ironie oder den Widerspruch oder wie auch immer sehr, sehr bewusst, da so hoch zu stapeln und zu sagen, wir machen ein Videospiel, das die Game Awards, wo wir zumindest eingeladen werden zu den Game Awards und so weiter und so fort. Was mich dann aber immer übermannt, wenn ich sowas laut ausspreche, ist der Gedanke, okay, das klingt völlig lächerlich, das klingt völlig abgehoben, das klingt völlig unrealistisch, aber was ist, wenn es klappt? Was ist, wenn es funktioniert? Was wäre das für eine unfassbar lustige Geschichte, die man dann irgendwann erzählen könnte? Und das, was mich darin jetzt noch mehr bestärkt hat, war, dass ich dasselbe über meine YouTube-Karriere gesagt habe. Ich habe gesagt, ja komm, ich mache jetzt Pokémon-Videos und dann werde ich damit selbstständig und dann kann ich damit zumindest meine Rechnungen bezahlen. Und der Plan ist, ich baue eine Social-Media-Präsenz auf mit dem, was ich gerne mache. Und wenn ich dann irgendwann mal ein Spiel fertig habe, dann habe ich wenigstens Leuten, denen ich das zeigen kann. Das war eigentlich der dämliche Plan, den ich mir da erarbeitet habe mit einem Döner und meinem besten Kumpel und einem Bierchen. Und wir haben dann gesagt, ja okay, machen wir. Wir probieren es einfach. Zu diesem Zeitpunkt hatte ich 60 Abonnenten. Und kein Plan davon, wie man eine Social-Media-Präsenz aufbaut, geschweige denn einen YouTube- oder Twitch-Kanal. Und dadurch, dass das halt einfach geklappt hat, im Anführungsstrichen ersten Anlauf, ist in mir so ein gewisses, vielleicht, man kann das Überheblichkeit nennen, aber ich würde es eher verbuchen unter einen Durst entstanden. So, wie weit kann ich es treiben? Bis der Reality-Check mich auf den Boden der Tatsachen zurückbringt. Und darum ist tatsächlich, das meine ich vollkommen ernst, mein Ziel, ein Spiel zu entwickeln, das zumindest eine Nominierung auf den Game Awards bekommt, damit ich eben das umsetzen kann, was ich so naiv vor mir hingeplaudert habe, weil was wäre, wenn es klappt?
Kürzer zusammengefasst, ich habe mehrere Fragen an dich, aber kürzer zusammengefasst, du möchtest ein Spiel entwickeln, das Hideo Kojima bei den Game Awards in den Hintern tritt.
Das ist die sehr kurze Zusammenfassung.
Mehrere Gedanken dazu. Erstens, es kann natürlich passieren, dass wenn du das wirklich umsetzt, dass sobald dein Fuß seinen Hintern berührt, dass irgendwas passiert und du mit 500 km/h zurückgeschleudert wirst, weil du gerade versucht hast, einen Gott zu treten. Das kann passieren. Ich warne dich davor. Und vielleicht lacht Hideo einfach nur darüber, dass du es versucht hast und so. Und dann wirst du ebenfalls zu Gott. Keine Ahnung. Meine Frage, hast du Death Stranding gespielt?
Nein.
Und du hast es nicht gespielt. Okay, nein. Interessant. Wirst du es denn mal spielen?
Wahrscheinlich nicht. Aber nicht, weil ich es nicht spielen will, sondern einfach, weil ich keine Zeit habe. Also
ich meine, du kannst die modernen Pokémon-Teile ja schon nicht mal spielen, weil du noch bei den alten hängst, korrekt. Ich empfehle es dir wärmstens tatsächlich, weil ich kann beispielsweise mit seinen Metal Gear Solid-Teilen kann ich nicht viel anfangen, da langweilen mich wirklich die Videosequenzen und ich darf immer irgendwie kaum spielen und so. Das ist so das eine Problem. Und in Death Stranding habe ich irgendwie viel, viel schneller reingefunden, weil ich es interessant finde. Es gibt eine Schnittmenge zwischen Death Stranding und Dark Souls-Spielenden, weil in beiden Spielen beschäftigst du dich mit Kämpfen und mit Leid und mit Durchhaltevermögen. Und obwohl ich mit Dark Souls nicht viel, also in Dark Souls ich zu schlecht bin, muss ich sagen, ich habe wahrscheinlich eine ähnliche Erfahrung in Death Stranding erlebt, weil ich irgendwann bei 70% des Spiels mir dachte, es macht überhaupt keinen Spaß. Und dann plötzlich, darum ging es. Er wollte zeigen, dass man in Videospielen auch andere Erfahrungen erleben kann, als immer nur Spaß haben. Und ich habe diesen Kampf wirklich gefühlt von James Porter in diesem Spiel. Deswegen sei dir wärmstens empfohlen, ohne dass das verpflichtend ist.
Also ich finde es cool, dass du diese Erfahrung gemacht hast und ich will dir auch überhaupt nicht zu nahe treten. Aber das ist genau diese Art von artsy, wie soll ich das sagen? Mir fällen da nur die englischen Begriffe ein. Artsy Pretentiousness, also dieses, ja, das war am Ende Teil der künstlerischen Erfahrung, über die sich halt dieser Ede so sehr aufgeregt hat und was ich halt so lustig fand. Ich würde das gerne tatsächlich auch selbst mal erleben, nur ich habe aktuell so viele Spiele auf meiner Bucketlist, die ich gerne spielen würde, die tatsächlich dann auch zuerst dran kommen.
Ja, kein Problem. Ich finde auch sowieso, Pile of Shame ist so ein Konzept, was ich gar nicht glaube, dass der existiert, weil ehrlich, das sind Spiele, die wir spielen würden, wenn wir noch 5 weitere Leben hätten, aber wir haben die halt eben nicht. Darf ich erfahren, gerade in deinem großen Amt der wartenden Spiele, wer gerade die nächste Nummer gezogen hat, um dann dran zu sein?
Für mich privat oder für den Kanal.
Oh, er hat sogar zwei Ämter. Okay, privat, weil ich gehe nicht davon aus, dass Death Stranding, es sei denn, hätte Death Stranding, boah, das ist interessant, bevor du die eine Frage jetzt beantwortest, stelle ich die nächste. Ist es realistischer, dass Death Stranding, dass du es privat spielst, oder wenn ich dir sage, oh Gott, mit, wenn du da einen Completionist Run machst, machst du 2 Millionen Klicks. Was ist wahrscheinlicher?
Wahrscheinlich die YouTube-Variante. Aber nicht wegen den 2 Millionen Klicks, sondern weil wenn ein Spiel einen so umhaut oder einem so eine Erfahrung gibt, dann würde ich diese gerne mit den Leuten teilen. Und aus dem Grund würde ich dann lieber ein YouTube-Video drüber
den machen. Hat er jetzt schön verwandelt.
Ist aber echt so. Ja, also, wenn es mir um Klicks ginge, würde ich Minecraft machen oder Fortnite oder so. Keine Ahnung.
Aber das finde ich ist ein interessanter Einsatz. Da sind wir uns, glaube ich, beide ähnlich. Wenn man schon Geschichten erzählt, wäre es schön, wenn andere sie auch hören würden. Ne? Deswegen, Geschichten müssen für zwei Menschen existieren. Für die Person, die sie schreibt, und für die Person, die sie hört.
Absolut, ja.
Gar nichts gegen Menschen, die auch Geschichten für sich selbst schreiben, um Gottes Willen. Aber ich finde es trotzdem immer schön, Menschen an Geschichten teilhaben zu lassen. Das ist, glaube ich, auch so ein Grundgedanke dieses Podcasts, eben Geschichten über bestimmte interessante Menschen zu erzählen und dann in den Kommentaren vielleicht eigene Geschichten von den Zuhörenden zu hören. Und das ist ein ewiger Geschichte auf Geschichte Pool ist. Zurück zu meiner Frage, wer hat denn gerade die Wartenummer, die neueste Wartenummer, die jetzt am drannendsten Wartenummer in deinem Privatleben gezogen bei den Spielen?
Das ist sehr wahrscheinlich Sekiro Shadows Die Twice.
Aha, und die Souls-Menschen, die zuhören, werden sich drüber freuen. Ich weiß es ehrlich gesagt, ich glaube, weil ich einen Deep Dive machen möchte zu Cyberpunk 2077, wird es Cyberpunk sein, aber privat zocke ich momentan nur Last of Us Part 2, diesen No-Return-Modus, weil das so meine eigene kleine Arcade-Halle ist, wo ich einfach dieses Gameplay bis zum Peak treiben kann und Dinge erleben kann, die ich in der Singleplayer-Sache nicht erleben kann.
Ist das Permadeath? Also wenn dein Charakter stirbt, musst du von vorne anfangen?
Ja.
Ah, okay.
Ich liebe irgendwie alles daran, zumal ich ja den Schwierigkeitsgrad immer höher setze und auf einem höheren Schwierigkeitsgrad hast du so Kombinationen aus bestimmter Ort in einem bestimmten Modus mit folgenden Nachteilen und folgenden Gegnertypen. Und je höher du das treibst, desto bescheuerter werden die Kombinationen und desto unmöglicher wird das. Aber ich liebe alles daran.
Klingt tatsächlich sehr spaßig.
No-Return-Modus. Wird jetzt übrigens bald auch ein Video dazu geben hier auf dem Kanal. Ich liebe alles daran, aber das ist das, was ich privat spiele, weil ich meistens nur so am Stück vielleicht eine Stunde Zeit habe manchmal. Und selten habe ich halt 4 Stunden am Stück. Und wenn die da sind, werde ich die, glaube ich, mal wieder für Cyberpunk einsetzen. So ist es. Magst du mich daran teilhaben lassen, was du entwickelst?
Ja, aber auch nein. ich wollte sowieso gerade noch mal zu dem Game-Development-Ding zurückkehren. Und noch was ergänzen, bevor mich jetzt die Zuschauerschaft da draußen für völlig bekloppt hält. Das Ziel ist zu 90% ernst gemeint und so 10% eine Meme, aber ich bin noch nicht traurig, wenn ich es nicht schaffe. Alles gut. Und das ist auch nicht mein Anspruch, der beste Videogame-Developer aller Zeiten zu werden. Wie gesagt, so Anime-Protagonisten-mäßig will ich da auch nicht rüberkommen. Ich kann dir so viel verraten zu dem Spiel. Ich möchte in erster Linie mit den Videospielen, die ich entwickle, eine Geschichte erzählen und vor allen Dingen ein Erlebnis schaffen, woran man sich dann gerne zurückerinnert. Das versuche ich über verschiedene Elemente, verschiedene Gameplay-Elemente, verschiedene Präsentationselemente. Und ich halte mich deswegen so bedeckt in Bezug auf, was ich entwickle. Ich werde dir gleich ein bisschen was dazu sagen, aber im Großen.
Kurze Frage vorab, sind das exklusive Infos, die ich gerade erhalte oder nicht?
Ach, gute Frage.
Ich dachte mir, ich frage mal nach und guck mal, was passiert.
Gute Frage. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Wenn doch, dann hast du einen sehr guten Aufhänger um Ulfes Thumbnail oder so.
Ja, oder du hilfst mir und du gibst mir ein paar exklusive Infos. Nein, Spaß. Nee, was kannst du mir noch über das Spiel erzählen?
Es wird ein Adventure-Game. Aber das glaube ich schon mal gesagt. Es wird ein 3D-Adventure-Game. Indem es darum vorrangig darum gehen soll, zu erforschen und zu finden Und das alles in einem Setting, das einen einladen soll zu bleiben. Da habe ich, glaube ich, da habe ich jetzt, glaube ich, wirklich schon mehr gesagt, als ich jemals irgendwo anders schon gesagt habe.
Er hat mir was Exklusives gegeben. Leute, ist das ein fantastischer Abend. Sehr, sehr schön. Vielen, vielen Dank, dass du das mit mir geteilt hast. Ich bin sehr gespannt.
Sehr gerne. Und aus dem Developer-Tagebuch in Anführungsstrichen, es ist tatsächlich, wenn ich jetzt grob schätzen müsste, und ich schätze immer konservativ, weil im Game Development überschätzt man sich gerne mal, würde ich schätzungsweise sagen, dass 60-65% der groben Technik tatsächlich schon fertig sind. Das heißt, man kann schon laufen, springen, schwimmen, hauen, schießen, sich irgendwo dranhängen und so weiter und so fort. Das geht alles schon. Weil die Leute berechtigterweise in Frage stellen, ob ich das mit YouTube und so alles überhaupt gewuppt kriege und ob da nicht irgendwie was auf der Strecke bleibt, wenn ich das versuche, zweigleisig zu machen. Und ja, es würde was auf der Strecke bleiben, weswegen ich auch sehr bewusst eine 6-monatige Pause angekündigt habe, sobald das nächste große Pokémon-Projekt durch ist, damit ich mich nur auf Game Development konzentrieren kann. Aber keine Sorge, wenn es soweit ist, werdet ihr mitkriegen, dass die Pause stattfindet. Ihr werdet dann auch schon wissen, wie das Spiel aussieht, wie es heißt, worum es geht und wahrscheinlich sogar auf Steam sogar schon euch ein bisschen was dazu angucken können. Aber ja, das ist so aktuell der Stand der Dinge und ich rechne mit einem Reveal in Anführungsstrichen Mitte diesen Jahres. Also ich hoffe, dass ich in den nächsten 3 Monaten genug vorarbeiten kann, um an dem Spiel weiterzuarbeiten und dann genug vom Spiel habe, um etwas Vorzeigbares an die Öffentlichkeit zu bringen. Ich halte mich deswegen so bedeckt, weil ich an euch und aber auch vor allen Dingen an mich die Erwartungshaltung nicht so hochschrauben möchte. Weil wenn ich euch jetzt sagen würde oder dir jetzt sagen würde, ja hier, da kommt Minecraft 2.0 oder da kommt, keine Ahnung, Breath of the Wild 3.0, ist natürlich völlig übertrieben, aber dient jetzt nur als Beispiel.
Klar, klar, klar.
Und dann underdelivere ich, dann mache ich mich nicht nur selbst zum Affen, sondern würde mich in erster Linie auch selbst irgendwo enttäuschen. Und diese Falle möchte ich mir nicht stellen. Darum mache ich erstmal einfach, gucke, was sich gut anfühlt, gucke, was Spaß macht vor allen Dingen. Weil wie hat Satoru Iwata so schön gesagt, Spiele sind dafür da, in erster Linie für eins da, sie sollen Spaß machen, und zwar jedem. Das ist so ein bisschen so mein Leitsatz. Und darum schleife ich und hämmere ich und säge ich an dem Spiel so gut ich kann, um halt das Gameplay-Erlebnis und die Präsentation so schön wie möglich zu gestalten, dass es meinen Standards entspricht.
Mit Bitte um kurze Antwort zu dieser Frage, das entwickelst du alleine oder hast du ein Team?
Ich entwickle alleine.
Winkels alleine. Möchtest du, und darauf kannst du antworten, wie du möchtest, zum Reveal vorbeikommen und mit mir darüber zu sprechen?
Du meinst vor dem Reveal oder?
Oder zum Reveal, keine Ahnung, aber dass du auf jeden Fall, dass quasi ich dir zum Reveal Fragen dazu stellen kann. Also falls du dann da zum ersten Mal breiter darüber sprechen möchtest und ein Mikrofon suchst oder eine Person suchst, der du davon erzählen willst.
Also ich bin ganz ehrlich, wie du schon sagtest, Geschichten sollen dafür da sein, damit, oder im Idealfall sind sie dafür, damit es auch Zuhörer gibt. Und ich würde mich sehr freuen, mit dir darüber zu sprechen und auch vielleicht deinen Zuhörern mal ein bisschen was dazu dann zu zeigen oder zu erklären oder ja, die dann nochmal.
Ich nehme dich beim Wort, bin aber nicht traurig, wenn du mir um 4 Uhr morgens sagst, Michael, Code Rot, wir nehmen alles wieder zurück, kein Problem. Nee, nehme ich so an, wie es gerade ist. Ganz toll. Vielen, vielen Dank. Ich bin da sehr gespannt und finde es immer schön, wenn Leute halt so, ne, die fangen als Creator an oder als CreatorInnen und dann entwickeln sie sogar eigene Spiele. Das finde ich super spannend. Ich tatsächlich einen Kumpel habe, der jetzt tatsächlich, der hat als ganz normaler Gamer angefangen, hat das dann studiert. Die haben jetzt Bauhaus Bonk dieses Jahr rausgebracht. Das ist ein Spiel, in dem du einen Fidget Spinner spielst, der halt Hindernissen ausweichen muss. Das war tatsächlich auch in der Gronkh-Show drin. Und es ist total spannend, das so aus der Ferne zu beobachten, ne? Von den Spielentwürfen bis zum fertigen Spiel. Mhm. Deswegen bin ich da auf dein Abenteuer sehr gespannt, was du da entwickelst.
Also
vielen, 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 vielen Dank.
Eine Sache kann ich noch hinzufügen, aber dann muss es auch reichen.
Ich habe um keine weitere gebeten und die nehme ich einfach jetzt gratis mit.
Alles,
ja.
Alles gut. Das Konzept des Spiels oder ein Konzept des Spiels ist so hochgradig absurd, dass ihr wie so oft schon und in der Vergangenheit auch schon zu Recht meine geistige Gesundheit in Frage stellen werdet. Nicht, weil ich ein MMO verspreche oder ein Open-World-Adventure par excellence oder denn der nächste Overwatch-Hero-Shooter oder irgendeine andere Kacke. Nein, es geht hier eindrücklich oder ausdrücklich nicht um Selbstüberschätzung oder Versprechen, die ich am Ende nicht halten kann oder irgendwelche unrealistischen Gameplay-Loops, die ich da irgendwie neu erfinden werde. Nein, ich werde nichts neu erfinden, aber es gibt einen Aspekt, der, ich sage das jetzt extra, damit das einmal in den Äther rausgeblasen ist und man sich dann irgendwie vielleicht in einem Jahr an diesen Podcast zurückerinnert oder an dieses Gespräch zurückerinnert. Der Aspekt ist so absurd, dass ihr mich alle für nicht geistig nicht ganz gesund halten werdet. Aber das mache ich mit purer Absicht, einfach, wie gesagt, und das meine ich voll ernst, weil ich es lustig finde, weil ich am Ende des Tages eine lustige Geschichte erzählen können möchte. Und ich denke, dass man das damit eventuell erreichen könnte.
Quasi du und dein Wahnsinn, der diese letzten 10%, dieses letzte Zehntel erreichen, ist als Gameplay-Element drin. Da bin ich sehr gespannt, wie das aussehen wird. Womit ich zu meinen finalen Fragen komme. Und ihr seht, fantastische Gespräche dauern eine Stunde, noch fantastischere Gespräche dauern noch länger. Man hat das irgendwie nie unter Kontrolle. Und ich bin immer gespannt zu sehen, ob es passiert oder nicht. Bist du zufrieden aktuell mit dem, was du bis jetzt mit deinem Kanal erreicht hast?
Ja. Ja, einfach
ist
ja.
Die einfachste Frage. Wahrscheinlich die einfachste Frage von allen Fragen, die ich heute gestellt habe.
Ja, also, ich habe darüber nachgedacht, ob ich jetzt noch mal einen 5-Minuten-Monolog führe und erkläre, warum das nicht so einfach zu beantworten ist. Aber tatsächlich bin ich es einfach. Also jetzt mal fernab von irgendwelchen Algorithmus-Klamauk oder ich wäre gern schon da und da oder da und da. Dieses Gejammere geht mir selbst irgendwann auch ein bisschen auf den Zeiger, also mir ganz persönlich, wenn es um mein eigenes Gejammere geht. Darum denke ich da 2 Sekunden kurz drauf rum und komme zu einem Ergebnis. Ich kann tun, was ich möchte, auch wenn es anstrengend ist. Ich kann mein Game Development machen, ich kann Pokémon spielen und werde dafür bezahlt, verdammte Axt. Ja, natürlich bin ich zufrieden, absolut.
Ist wahrscheinlich auch einfach eine rhetorische Fangfrage gewesen. Dazu bringt, jetzt mal unabhängig von dem Spiel, an dem du arbeitest, worauf dann die 6-monatige Pause folgen wird. Was ist jetzt aktuell noch so projekttechnisch bei dir bis dahin geplant? Ich meine, du hattest dieses Pokémon-Projekt erwähnt, aber wenn du jetzt noch mal weiter in die Zukunft denkst, auf welche Completionist-Runs du dich noch freust, unabhängig von Chrono Trigger, der dein letzter sein wird?
Das ist recht einfach zu beantworten. Ich möchte vor der Pause auf jeden Fall noch Pokémon Platin veröffentlichen. Das wird auch das letzte Projekt sein, bevor ich in die Pause gehe. Pokémon Platin, Most Perfect Save State, Pokémon Mystery Dungeon für den Game Boy Advance wird davor noch kommen. Da freue ich mich auch drauf. Das sind dann so die 2 Pokémon Großprojekte, die dieses Jahr noch kommen werden. Ich bin jetzt gerade im Scripting von Pokémon Stadium. Most Perfect Save State, da freue ich mich auch schon sehr drauf. Das sind dann nur so die Pokémon-Sachen, die sind dann quasi für dieses Jahr dann noch abgehakt mit diesen 3 Projekten. Worauf ich mich tierisch freue, ist auf den Zweitkanal Sonic Adventure 2 Battle. Das für die Nintendo GameCube, das ist ein Spiel, das mir persönlich unfassbar am Herzen liegt, das auch sehr, sehr gute Musik hat. Und das wird wohl noch in dieser Jahreshälfte, nehme ich mal sehr stark an, gemacht und veröffentlicht werden. Da freue ich mich unfassbar drauf. Ich würde unheimlich gerne Dark Souls auch bald beenden, das Projekt, und veröffentlichen. Das Problem ist nur, Dark Souls hat in gewissen Punkten eine ähnlich hohe Absurdität in Bezug auf Leveling und Item-Upgrades und so wie Pokémon. Darum wird das leider noch ein bisschen dauern. Das hätte ich in der Form so nicht erwartet. Aber ja, ich freue mich sehr auf Sonic. Einfach weil das so ein geiler Plattformer ist, den du schnell mal runterspielen kannst, in Anführungsstrichen. Du kannst den Kopf ausmachen, du kannst einfach die Zeit genießen und musst dann nicht auf 65 verschiedene Routen achten oder Leveling-Techniken oder so, damit du ja nichts verbaust. Nein, du machst an, du sammelst Ringe ein, kriegst am Ende deinen Rank und dann ist am Ende, und dann hast du deine paar Minuten da Spaß gehabt. Da freue ich mich schon sehr drauf. Und ansonsten bin ich ganz ehrlich, aber du hast ja gesagt, abseits von Game Development, ne, darum zählt das nicht. Egal, ich sag's trotzdem einmal ganz kurz. Ansonsten einfach auf das Game Development. Ich freue mich darauf, dass um mich herum die Welt für ein halbes Jahr still wird, dass ich ein halbes Jahr nicht in Social Media auftauche und wieder Dennis sein kann, mehr Dennis sein kann. Und ich vor meinem Computer mit mir alleine bin und da voll in mein Element abtauchen kann. Da freue ich mich allermeisten drauf.
Sehr schön, das habe ich gefühlt. Mit zu meinen letzten kurzen Fragen. Gibt es nichtsdestotrotz, obwohl du in der Vergangenheit gamingtechnisch natürlich noch verortet bist und bei mir liegt es irgendwie auch, ich bin irgendwie immer noch bei Skyrim hängen geblieben oder bei Blast of Us 2 oder so. Mhm. Gibt es Spiele von 2025, auf die du dich freust?
Ja, ganz frisch wurde gestern angekündigt. Tony Hawk's Pro Skater 4 und 3 Remake.
Da seht ihr mal, wie so eine Achterbahn fahren kann. Ne? Man fängt mit Pokémon an und landet irgendwann mal bei Tony Hawk Pro Skater. Und ich muss immer noch sagen, eines der besten Skateboard-Level auf diesem Planeten ist das Skateboard-Level in Spyro 3 Year of the Dragon.
Bei Spyro bin ich leider komplett raus. Das Franchise habe ich gar nicht gespielt. Aber ja. Ja, Tony Hawk. Ich weiß natürlich nicht, was mit der Switch 2 jetzt noch angekündigt wird. Wenn da noch Metroid Prime 4 ist, wird es dann wahrscheinlich Metroid Prime 4 sein. Aber jetzt stand jetzt Tony Hawk Pro Skater 3 und 4.
Wenn dann Metroid kommt, dann verwirrst du all deine Pläne. Dann ist alles wieder komplett neu. Aber zu meiner letzten Frage komme, um uns auch, um euch, die ihr zuhört, in den Armen zu verabschieden und dich in den Armen zu verabschieden. Magst du mich an deinem vermutlich schönsten Pokémon-Erlebnis vermutlich in der Kindheit teilhaben lassen?
Sehr gerne, wenn es mir denn einfällt. Das schönste Pokémon-Erlebnis. Zuschauerschaft oder Zuhörerschaft, woran erkennt man einen guten Interviewer, wenn der Interviewte nachdenken muss?
Danke dir.
Dann sind die richtigen Fragen gestellt.
Die schlimmste habe ich mir für den Schluss aufgehoben. Ich kann dir Zeit verschaffen, indem ich mein Erlebnis erzähle,
ja, aber gerne.
Ich muss es nicht tun.
Nein, mach mal. Vielleicht.
Ich verschaffe dir Zeit und ich gucke, dass ich dir genügend Zeit verschaffe. Die Uhr läuft ab jetzt. Mhm. Mein schönstes Pokémon-Erlebnis war tatsächlich mit Pokémon Silber eine Edition. Das habe ich im Urlaub tatsächlich durchgespielt und in die Ruhmeshalle aufgenommen zu werden. Und ich habe, glaube ich, als Kind noch nie vor Glück geweint. Und das war tatsächlich dieser eine Moment, wo all diese Pokémon, die ich trainiert habe, plötzlich alle noch mal hervorgehoben worden sind. Und ich habe bei jedem halt noch mal vor mir gesehen, wie ich das arme Ding trainiert habe, ne, wie ich auch manchmal gescheitert bin. Und endlich war es erreicht. Und ich glaube, ich konnte mit diesem Jubel nicht umgehen. Und dann ist ja Pokémon Silberne Edition dann noch so wunderschön, dass du auf ein Schiff gebeten wirst und plötzlich fährst du von Johto nach Kanto und du dachtest dir, das Spiel ist vorbei. Nein, es ist überhaupt nicht und es geht weiter.
Ja.
Das war mein schönstes Erlebnis in Pokémon.
Und gut, dass du gesprochen hast. Bei mir ist tatsächlich eine gute Aussage in den Sinn gekommen. Und zwar Weihnachten 2000 oder 1999, weiß ich nicht mehr. Mhm. Auf jeden Fall habe ich da Pokémon Rot unterm Weihnachtsbaum gehabt, meine erste Pokémon-Edition und das erste Mal, dass ich die Spiele gespielt habe. Und nun ist es ja so, nach Weihnachten hast du den zweiten Weihnachtsfeiertag, du hast Winterferien, du kannst zocken. Und ich weiß noch genau, wie ich dann am nächsten Tag, am Weihnachtsmorgen, auf meinem Super Nintendo mit dem Super Game Boy Pokémon Rot eingelegt habe und gespielt habe und im Vertania-Wald einem Pikachu begegnet bin. Pikachu war damals mein Lieblings-Pokémon, wegen dem Anime. Ich hatte ein Plüschtier, das habe ich bis heute, ein Pikachu-Plüschtier. Und ich wusste als Kind natürlich nicht so richtig, wie das Spiel funktioniert und wo es lang geht und so und was es bedeutet, seltene Pokémon zu entdecken. Aber ich wusste, weil ich nun vorher durch diesen Wald lief, dass da eigentlich nur Raupi und Hornliu kommen und ich eigentlich da nur durch muss für den nächsten Ort. Und bin dann Pikachu begegnet und ich war so hype, ich habe es sogar gefangen. Ich weiß nicht, wie ich das als Neunjähriger oder so hinbekommen habe, aber es ist mir gelungen, dieses Pikachu zu fangen und ich war so überglücklich, weil das halt damals sehr, sehr selten war, also gefühlt sehr, sehr selten. Heutzutage lacht man über die 5% Spawnrate. Damals war ein 5% Pikachu in einem Vertania-Wald noch was Besonderes. Das ist, glaube ich, so das Pokémon-Erlebnis für mich und das Schönste aus meiner Kindheit.
Deine allererste Challenge, wenn du so willst, genau. Während war vermutlich deine letzte, das stimmt nicht, aber du hattest heute zumindest so angekündigt, also zumindest laut Dennis an diesem Tag die letzte Challenge, dieses Chrono-Trigger zu completen für YouTube ist.
Ja.
Und dann geht es wahrscheinlich noch weiter. Dann gibt es wahrscheinlich noch weitere Challenges danach. Dennis, vielen, vielen, vielen Dank, dass du heute da warst.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Fantastisches Gespräch. Komm bitte unbedingt wieder.
Sehr gerne. Sehr gerne. Wenn du damit leben kannst, dass ich dich 2 Wochen auf deine Nachricht ghoste, weil ich zu blöd bin, Leuten auf Discord und Twitter zu antworten.
Das kenne ich vollkommen und das ist absolut in Ordnung. Und manchmal schreibe ich Nachrichten, damit ich in 2 Wochen eine Nachricht, also damit ich in 2 Wochen erst eine Antwort erhalte. Okay. Überhaupt kein Problem.
Sehr gut.
Leute, vielen Dank fürs Reinhören. Wenn ihr das auf YouTube gehört habt, wisst ihr auch, dass man das auf Apple, Spotify und Co., also da, wo es überall Podcasts gibt, gibt es auch mich. Schaut euch das gerne an, ob ihr es mit Gameplay haben wollt oder nur mit unseren charmanten Stimmen. Das Gleiche gilt natürlich auch, wenn ihr noch ganz tollen Bonus-Content haben wollt. Den habe ich nämlich tatsächlich auch für euch. Auf Steady als Kanalmitgliedschaft für YouTube habe ich das tatsächlich. Das sind nämlich meine Deep Dives, von denen die ersten Folgen kostenlos erscheinen und alle anderen dann hinter der Paywall sind. Gerade mit Silent Hill 2, GTA 3, Cyberpunk, was da nicht noch alles kommt, schaut es euch gerne an. Und alle Leute, die hinter der Paywall sind, sind übelst glücklich und würden sich freuen, wenn ihr auch dazukommen würdet. In diesem Sinne, enlive das Leben und embrace das Chaos. Danke euch. Ciao.
Du kannst auch noch Ciao sagen.
Ich darf auch noch Ciao sagen. Tschüss.
Tschüss.